Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Natürlich sprechen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich kann euch versprechen, dass diese Folge sehr, sehr spannend wird. Denn ich habe den Arzt Professor Dr. Markus Hess zu Gast. Er ist der ärztliche Leiter des Medical Voice Centers in Hamburg. Er ist Facharzt für HNO und für Phoniatrie und Pädaudiologie und einer der weltweit besten Stimmchirurgen. Das ist wirklich spannend. Ich habe so viele Fragen an dich. Markus, vielen Dank, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Das ist ganz lieb von dir und dass du gleich sagst, weltweit einer der Besten, das will ich von mir weisen.
Ja.
Aber sagen wir mal, ich mache es sehr gerne und ich mache es auch oft.
Ja.
Und wahrscheinlich ist es so, wie wenn man eine Sachertorte macht.
Ja.
Wenn man es häufig macht, dann kann man es vielleicht ein bisschen besser mit der Kuvertüre.
Ja, bestimmt. Also sehr spannend. Wir beide kennen uns vom Hamburger Stimmsymposium. Ich durfte bei euch als Referentin dabei sein und habe meine Arbeit vorgestellt, dieses Stimmtraining in der künstlerischen Arbeit, was ich mache. Und das wurde ja veranstaltet von euch vom Medical Voice Center. Wie seid ihr auf die Idee dazu gekommen?
Die Idee liegt auf der Hand und es ist keine neue Idee, sondern es ist eine Idee, die in anderen Ländern in der Welt eigentlich sehr viel mehr propagiert wird, nämlich multidisziplinär zu arbeiten.
Mhm.
Das bedeutet für uns, ich sage es jetzt mal aus meiner Perspektive als HNO-Arzt und als Stimmchirurg, ich kann, wenn ein Mensch mit Stimmproblemen kommt, nicht alles anbieten an Diagnostik und an Therapie. Und gerade du, Eva, du wirst ja wissen, aus dem künstlerischen Bereich, da fehlen mir zum Beispiel schon die richtigen Termini. Also wie spricht man mit den Sängerinnen und Sängern? Was bedeutet eine Stütze etc.?
Mhm.
Und wenn ich so etwas höre, dann weiß ich das mittlerweile.
Mhm.
Aber am Anfang habe ich es nicht gewusst. Und HNO-Ärzte lernen das nicht und die Phoniater auch nicht, obwohl sie interessiert sind und manche sogar singen. Aber es ist einfach zu viel.
Mhm.
Die ganze, ja, das ganze Gebiet der Stimmtherapie, Logopädie oder in den USA wird es Speech Language Therapy oder Voice Therapy genannt, das ist heutzutage so unüberschaubar für uns HNO-Ärzte, dass wir, wenn wir ehrlich sind, schnell erkennen müssen, hier komme ich an meine Grenzen.
Mhm.
Und ich hatte das Glück, dass ich in den 90er Jahren dann einmal in den USA war, in einer Voice Clinic in Harvard. Dort war ein fantastischer und ist noch ein fantastischer Stimmchirurg, Steven Seitels.
Mhm.
Und der hat eine Voice Clinic gehabt, wie es in den USA eigentlich damals üblich war, in den Universitäten. Und da habe ich gesehen, da gibt es eine ganz klare Trennung, wer macht was. Aber alle waren in einem Institut oder in einem Department zusammen. Und da haben alle miteinander gesprochen, die waren auf einem Flur und wenn einer ein Problem hatte, hat er sofort gesagt, da gehen wir mal die nächste Tür rein und fragen eben, wen immer.
Mhm.
Und bei den Patienten war das eben so, dass wir gesehen haben, als Ärzte kommen wir an unsere Grenzen, wenn es an das Organische geht, also an, was weiß ich, die Stimmlippen etc. Da bin ich hoffentlich fest genug in meinen Entscheidungen. Aber in dem Moment, wenn es darum ging, Stimmtechniken auszuformen oder auch im gesangspädagogischen Bereich, da haben wir eben gesehen, wir brauchen Hilfe. Für die Patienten ist das häufig gar nicht so einfach zu erklären und zu sagen, ja, ich weiß gar nicht, wo muss ich jetzt hin? Deswegen ist das Konzept gewesen, in eine Tür rein und innerhalb und nach der Tür wird eben entschieden, du musst mehr das haben oder mehr das und mehr das. Und dieses Multidisziplinäre ist eigentlich, glaube ich, für mich evident das einzig Richtige, was man machen kann. So, und jetzt schauen wir einfach mal, wie ist es in Deutschland, wie schaut es aus? Die Szenerie sieht so aus. Wir haben HNO-Ärzte, da kann man vielleicht Glück haben, dass manche sich mit Stimme auskennen. Oder eben Phoniater, da ist mit den Terminen vielleicht nicht ganz so leicht, einen schnellen Termin zu bekommen. Und wenn dann diese Untersuchung fertig ist, dann heißt ja, jetzt müssten wir eigentlich eine Logopädin fragen. Und bis man da wieder einen Termin hat. Und dann gibt es noch den Überschneidungsbereich mit der Gesangspädagogik oder noch weitere Bereiche, wo es in die Psychologie geht oder Osteopathie und. Also man sieht, dass man als Patient oder Klient, wenn man noch nicht mal krank sein muss, sondern einfach ein Stimmproblem hat, dass man sagt, wo gehe ich jetzt hin? Und man ist eigentlich in Deutschland angewiesen auf ein Netzwerk. Das gibt es häufig, aber die sitzen nicht in einem Gebäude zusammen, geschweige denn in einem Institut. So, und jetzt kommt die Idee einer multidisziplinären Voice Clinic. Mhm. Und wenn man so arbeitet, dann erkennt man ganz rasch, das hat sehr, sehr viele Vorteile, nicht nur für die Klienten und Patienten, sondern auch für uns untereinander. Wir lernen nämlich durch den Austausch und mit jedem Patienten weiter. Und jetzt kommt noch das ganz Besondere bei uns hier in Hamburg. Wir haben einen Missionsdrang. Also alle die bei uns arbeiten, das hast du möglicherweise auch gesehen auf unserem Symposium. Wir haben alle die große Lust und haben gesagt, wir wollen das weitergeben. Es kann nicht sein, dass wir das nur für uns behalten, was wir an Erfahrungen gelernt haben über die Jahre, sondern wir wollen das auch noch so weitergeben, dass das strukturiert wird. Und jetzt kommt die Idee und eigentlich das Schöne, wenn wir in unserem Netzwerk fragen, wer kann denn einen Vortrag halten, wer kann einen Roundtable moderieren, wer kann eine Masterclass begleiten, da gibt es ganz, ganz viel Potenzial und viel freien Willen. Und das haben wir eben, ja, ich will jetzt mal sagen, zusammengebracht, ausgeschöpft und wir versuchen das so hinzukriegen, dass wir mit einem Break-Even-Konzept jedes Jahr im April um den World Voice Day herum 3 Tage haben, 1 Tag mehr Workshops, die anderen dann Roundtable und Präsentationen. Und wir versuchen das so hinzukriegen, dass der Mix so ist, dass die Ärzte sagen, ich habe was davon und aus der Therapie und eben aus der Pädagogik, aber auch Randthemen. Und Randthemen können sein, vielleicht leider immer noch Osteopathie oder es kann sein, künstliche Intelligenz, das kann sein, irgendwie synthetische Stimmen, Tierstimmen, ganz, ganz viel. Und wir alle haben Interesse.
Ja.
Und wenn ich jetzt mal schaue, wie das ist für uns Ärzte in der Laryngologie, also der Kehlkopfheilkunde oder Stimmheilkunde, wir sind alle irgendwie so, möchte ich mal sagen, gar nicht mal kompetitiv, sondern wir sagen, hey, wir freuen uns, wenn du was Neues gefunden hast und auch auf unseren Kongressen, das ist eher spaßig.
Toll.
Und überhaupt nicht so gegeneinander. Und wenn man so eine Attitüde hat, man hat es oder man hat es nicht, dann sieht man, man sieht Gleichgesinnte.
Ja.
Und das eben auf einem Kongress zu machen, das macht uns viel Spaß.
Ja.
Natürlich muss man schauen, dass es irgendwie wirtschaftlich hinkommt, also Räume mieten und dann mit dem Essen etc.
Ja.
Aber trotzdem, der Spaß wiegt das auf. Und das haben wir vor gut zehn Jahren begonnen. Und jetzt haben wir das einfach weitergeführt. Und wer das jetzt bei uns führt, das bin gar nicht ich, sondern das ist Jale Papila, unsere Gesangspädagogin. Und die leitet das und die holt dann die ganzen, koordiniert das und schaut, und dass alle dann noch kommen können.
Es war toll und ich finde, was du sagst, es waren Gleichgesinnte zusammen. Ich habe mich so wohl gefühlt und dachte, endlich mal eine Gruppe um mich rum, die für dieses Thema Stimme brennt.
Das glaube ich auch. Und
wenn ich
sehe, was man lernen kann von den Menschen, die an der Front sind, die eben jeden Tag entweder Diagnostik oder Therapie machen. Jeder hat eine Story, jeder hat auch seine Eindrücke und manche kommen dann sogar mit Therapiekonzepten raus und sagen, ich mache das, wenn das und das vorliegt, mache ich das so und so. Und das zu nicht nur zu hören, also vorgetragen zu bekommen, sondern in Workshops und Masterclasses
auch zu
gezeigt
spüren.
Zu bekommen.
Ja.
Dann kann man sagen, wir wollen das sehen. Also dieses Hic Rhodos, Hic Salta, hier sind wir jetzt und jetzt will ich sehen.
Ja.
Ich will es nicht lesen, ich will es nicht von dir erzählt bekommen, ich will sehen, wie du es machst.
Ja.
Das catcht uns immer. Mich definitiv und wenn ich in der Masterclass sehe, dann haben wir manchmal ein bisschen ängstliche Sängerinnen und Sänger und die singen dann und dann höre ich das und sage, ach, das war eigentlich toll. Und dann kommen die Gesangslehrer und sagen, versuch doch mal das so und so zu singen.
Ja.
Und man hört dann
sofort den Unterschied.
Man hört den Unterschied.
Ja.
Ich höre es nicht immer, ich gebe das zu, aber manchmal sage ich, wow. Und für mich ist das insofern auch spannend, weil ich ja als Grundlagenmediziner immer versuche, okay, an welchem Rädchen drehe ich und dann kann ich die Stimmlippe ändern, was weiß ich, mit Medikamenten, mit Operationen. Aber in der Technik, wie bringt man einem anderen Menschen, der vor einem ist, etwas bei, etwas zu tun? Mhm. Und die meisten wissen gar nicht so genau, wie funktioniert die Stimme, wie funktioniert das mit der Luft und mit den Stimmbändern etc.
Ja.
Und das zu sehen, wie das umgesetzt wird, ohne Physiologie und Anatomie, Fachkenntnis oder nicht.
Ist das nicht interessant für dich?
Das
bestimmt,
ist für mich,
das glaube ich.
Und letzten Endes, wie sagt man so schön, wer Erfolg hat, hat Recht.
Richtig.
Und das glaube ich auch. Und ich maße mir, je mehr ich darüber weiß, umso weniger an zu sagen, ich will in dieses Gebiet rein und das auch noch übernehmen. Im Gegenteil, also man kondensiert und schrumpft dann sehr bald auf das ein, was man tatsächlich gut kann.
Ja.
Und das, wo man nicht firm ist, wenn man ein bisschen Traut hat, kann man, das darf man doch sagen, man kann
so
doch sagen,
das
verstehe ich nicht.
So ist das.
Und dann brauche ich jemanden und die Patienten honorieren das auch.
Ja.
Einige kommen sogar und sagen, ich finde es toll, dass Sie gesagt haben, hier ist meine Grenze, ich muss sie leider weiter überweisen zum anderen Arzt oder eben zu jemandem, der besser ist in einem Gebiet.
Ja.
Und im Prinzip ist das so eine Wikipedia-Idee. Nee, mhm. Man gibt etwas frei heraus und andere können dann darauf zugreifen.
Ja.
Und ich kann nur sagen, mit Freude, auch der Erfolg gibt uns recht, der Erfolg im Hinsicht darauf, dass immer mehr Leute kommen wollen zu uns.
Ja.
Und wir müssen leider sagen, wir haben im Moment ein Aufnahmemaximum von 200 Teilnehmern. Das liegt daran, dass die Räumlichkeiten nicht mehr aufnehmen können.
Mhm.
Wir sind dann 3 Monate vorher schon ausgebucht.
Toll.
Vielleicht muss man doch nochmal eine größere Location.
Räume, dann kann es noch mehr wachsen. Das ist sehr, sehr gut.
Also das Interesse ist da.
Toll, toll. Darf ich dich einmal fragen, Markus, wie du jetzt in diesem Spezialgebiet gelandet bist? Also wann nimmt man sich vor, dass man Stimmchirurg sein will in seiner medizinischen Laufbahn?
Also da bin ich ganz ehrlich.
Ja.
Ich glaube, als junger Mensch, wenn man studiert, hat man irgendwelche Ideen. Mhm. Man wird geprägt, entweder Familie oder Bekannte, Verwandte oder eben auch von anderen Menschen.
Mhm.
Meinetwegen, wenn man ein Praktikum gemacht hat oder auch eine Vorlesung gehört hat und sagt, die Person gefällt mir oder das Gebiet gefällt mir. Und ich wollte in meinem Beruf früher als Student alles werden.
Mhm.
Da war Herzchirurgie, Neurochirurgie, also Chirurgie war irgendwie schon dabei, was ich arbeite gerne mit meinen Händen, bin so ein bisschen Do-it-yourself-Typ. Also das mochte ich auch, aber ich fand Psychiatrie auch spannend.
Mhm.
Also ich wollte irgendwie alles werden und dann war es in meinem praktischen Jahr, da bin ich an einen HNO-Arzt geraten, der war auch stimminteressiert und der hat mir damals gab es noch Kassetten, über Kastratenstimme vorgespielt. Und ich habe gedacht, klingt aber irgendwie komisch. Was, das soll aus diesen kleinen Stimmbändern, soll dann so eine Musik oder so ein Ton rauskommen? Das war so vielleicht der erste Anker, der geworfen wurde. Und dann habe ich gedacht, okay, HNO gefällt mir irgendwie. Ich glaube, ich wollte damals parallel fast noch Radiologie machen. Also Röntgen, das hat mir auch gefallen.
Ja.
Aber dann habe ich keine Stelle bekommen. Und obwohl ich das amerikanische Staatsexamen gemacht habe und habe gedacht, hey, das ist deine Eintrittskarte, jetzt nimmt dich jeder. Pustekuchen, es war überhaupt nicht so.
Aha.
Und in der HNO bin ich dann in der Uniklinik Düsseldorf gelandet.
Aha.
Also ich habe in Mainz studiert und bin dann in Düsseldorf gelandet. Und da hat der HNO-Arzt gesagt, was wollen Sie mal später machen? Habe ich gesagt, ich weiß es nicht so ganz genau. Und dann hatte ich den Tipp bekommen, sag doch einfach, dass du habilitieren willst, dass du also in die Forschung gehen willst. Das habe ich dann gesagt, das war so ein bisschen frech, weil das vielleicht doch gar nicht stimmte, aber ich wollte die Stelle haben.
Ja.
Und das, dann hat er gesagt, ach, das gefällt mir wunderbar. Und dann hat er mich genommen. Und dann habe ich HNO gelernt, also von der Pike auf, was eben jeder HNO-Arzt lernt. Und dann war eben dort eine Abteilung Phoniatrie.
Mhm.
Und in dieser Phoniatrieabteilung war ein Schwerpunkt Stimme.
Ah.
Da habe ich immer wieder Stimmpatienten gesehen. Wir nennen das Stimmpatienten, wenn jemand Probleme hat damit. Und das hat mich dann irgendwie angefixt. Und dann hatte ich gedacht, gefällt mir. Dann bin ich auf einen Stimmkongress gegangen, damals also Phoniatrie-Kongress. Ja. Und es war gerade die Zeit, wo die Untersuchung der Stimmmechanismen aufkam. Wie funktioniert eigentlich Stimme? Da gab es verschiedene Ideen oder Modelle oder Theorien. Das war auch alles noch gar nicht so fest. Mhm. Es gab ja keine Computer in den Ende der 80er Jahren.
Ja.
Das musste ja ganz diffizil alles durchgerechnet werden. Auch diese, das, was man so kennt, diese Spektren, ne, wie die Polizei untersucht.
Ja.
Das gab es alles gar nicht. Das war sehr aufwendig. Aha. Und da hatte ich gedacht, das Technische hat mir gefallen. Und aber auch dieses Menschliche mit der Stimme, dieses fast schon noch nicht Erforschte. Mhm. Ich habe damals realisiert, es gab gar nicht so viele Institute, die sich damit befasst haben. Mhm. Und dann bin ich da stehen geblieben. Mhm. Nach meiner HNO-Ausbildung wollte ich noch nicht irgendwie in eine Praxis gehen.
Ja.
Und hatte gedacht, an der Forschung hatte ich Spaß gehabt. Wie wäre es denn, wenn du jetzt auch noch Phoniatrie machst, also zu einem Phoniater gehst?
Ja.
Und da hatte ich ein Angebot in Berlin gehabt. Mhm. Das war in Berlin. Damals gab es noch zwei Universitäten. Es gab die Charité und die Freie Universität.
Stimmt, ja.
Ich bin in die Freie Universität. Aha. Da hatte ich gerade ein Stellenangebot. Bin hin und habe gedacht, okay, mal gucken. Phoniatrie, da muss man ein bisschen andere Sachen auch noch machen. Also kindliche Hörstörung und Sprach- und Sprechstörung bei kleinen Kindern. Mhm. Habe ich auch gelernt, aber was mich gecatcht hat, war immer wieder Stimme, Stroboskopie.
Mhm, das ist die Untersuchung der Stimmlippen.
Die Stimmlippen und wie kann man darstellen, wie die schwingen, hat mich sehr fasziniert.
Ja.
Und der damalige Chef, Professor Groß, der war auch stimminteressiert und hat damals schon Forschung gemacht und hat gesagt, wollen Sie das nicht auch machen? Sie können sich mit fast jedem Thema hier habilitieren, weil so wenig geforscht wird. Mhm. Dann habe ich gedacht, das mache ich. Mhm. Habe dann eben auch geforscht. In die Details brauchen wir gar nicht reingehen. Mhm. Aber auf jeden Fall hatte ich dann einen Vortrag gehalten einem europäischen Kongress. Und dann war eine Amerikanerin gekommen, Kitty Vertolini. Mhm. Kitty Vertolini ist also sehr bekannt. Die ist eine Logopädin in den USA. Und die hat gesagt, Markus, das, was du machst, das musst du in den USA mal vortragen. Das war dann für mich so eine Reise habe ich einen Vortrag gemacht über das, was ich erforscht habe. Und dann habe ich gesehen, das interessiert ja viele Leute. Das war in der Voice Foundation in Philadelphia.
Wow. Mhm.
Und dann haben viele gesagt, willst du nicht in die USA kommen und hier auch forschen? Und dann habe ich gedacht, wow, die Welt ist viel größer als die Welt, die ich kennengelernt habe in Deutschland.
Ja.
Und dann war ich motiviert, mehr zu tun. Und nach meiner Habilitation hat die Kitty Vertolini gesagt, Markus, ich gehe nach Harvard, da habe ich einen Ruf. Willst du nicht ein Stipendium irgendwie versuchen zu kriegen für 1, 2, 3 Jahre? Und dann kommst du nach Harvard, dann machen wir das zusammen. Und dann habe ich eben so ein Forschungsstipendium bekommen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das ist ein sehr renommiertes Ding, Heisenberg-Stipendium, heißt das.
Ja.
Und dann hatte ich quasi das Geld und die Möglichkeit, in die USA zu gehen.
Mhm.
Für 3
nach
Jahre.
Harvard.
Nach Harvard.
Okay.
Ich konnte mir es sogar aussuchen, das ist bei dem Stipendium ganz klasse. Mhm. Die haben gesagt, gehen Sie hin, wo immer Sie glauben, wo Sie hingehen müssen. Mhm. Das war eine tolle Zeit. Also bin ich dann nach Harvard zu Kitty und haben dann wir Forschung gemacht.
Mhm.
Und da habe ich eben auch den Steven Seitels kennengelernt, diesen Chirurgen.
Ja.
Also ich habe Forschung gemacht über Druckuntersuchungen im Kehlkopf, wie sehr pressen die Stimmbänder aneinander.
Mhm.
Aber immer wieder auch so über den Tellerrand geguckt, wie macht der eigentlich Chirurgie?
Mhm.
Das gab es in Deutschland so gut wie gar nicht. Diese Art der Chirurgie, was der gemacht hat. Und der war eben weltbekannt und habe ich gedacht, wow, du sollst ja von den Besten lernen.
Ja, richtig.
Und bin immer wieder in den OP auch mit reingeschlichen und habe dann zugeguckt.
Ja.
Und dort war eben diese, so eine Voice-Klinik. Die war 1A.
Aha.
Natürlich gibt es auch noch andere, aber die habe ich dort kennengelernt.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, das will ich auch in Deutschland machen.
Aha.
Dann hatte ich das Glück, nach einem Jahr in den USA habe ich zwei Rufe bekommen, also zwei Stellenangebote in Aachen und in Hamburg. Aha. Und dann war für mich relativ schnell klar, dass mit Hamburg, das war ein schönes Angebot, habe dort Phoniatrie eben und Pädaudiologie den Lehrstuhl angenommen.
Wir waren am UKE.
Am UKE. Ja. Wir waren jetzt also im Jahr 1998.
Okay.
Und dann hatte ich gedacht, das wird's und da kannst du das mit Stimme machen.
Ja.
Der Alltag war ein bisschen anders. Er war so, dass man eben in einer Universitätsklinik nicht sagen kann, ich mach, was ich will, sondern man muss auch die Gegebenheiten ein bisschen so respektieren.
Ja,
und
klar.
Damals war auch parallel Kinderhörstörung sehr im Kommen. Man konnte zu der Zeit auch noch mit Methoden gut
waren
messen.
Waren die ersten Implantate, so
genau,
Sachen.
Genau, Cochlea-Implant, dann kam das mit den Hörgeräten. Und kann man überhaupt objektiv messen, ob ein neugeborenes Kind hören kann oder nicht?
Ja.
Das war bis dahin immer nur mit Glocken und Schellen gemacht worden.
Stimmt.
Und dann kamen neue Instrumente raus. Das war gerade in den 90er Jahren.
Aha.
Otoakustische Emissionen und BERA, so heißen diese Verfahren. Also man konnte bei Babys, die noch gar nicht so richtig reagieren können, konnte man sagen, hören die normal oder nicht.
Einen Schall, der ins Ohr geleitet wird?
Genau, also das ist heutzutage ja immer noch schwer zu sagen, ob das Kind reagiert, weil manchmal spricht man ein Kind an und es reagiert nicht und trotzdem hört es gut.
Ja.
Und das war sehr, sehr gebraucht damals. Und da ich eben auch Pädaudiologe war und gelernt habe, hieß es, das müssen Sie auch mit abdecken. Und so hatte ich zwei Seelen in meiner Brust. Einerseits die Pädaudiologie und dann noch die Stimme. Und nachdem ich 15 Jahre dort war und auch immer wieder eben beides abgedeckt habe, habe ich auch gesehen, ich kann nicht beides machen. Und habe dann mit dem UKE, mit dem Vorstand gesprochen und gesagt, meinen Sie, dass es möglich ist, auch so eine Voice-Klinik zu gründen? Dann haben die gesagt, ja, aber wir wollen komplizierte, komplexe, stationäre Patienten. Das muss man einfach respektieren, dass eine Uniklinik nicht sagt, wir machen alles, denn wer alles macht, macht alles nur so halb.
Ja.
Und dann haben die gesagt, wir wollen Sie aber mit Ihrer Expertise, wenn Sie in Stimme gehen wollen, an uns binden oder bei uns behalten. Und dann hatte ich die Möglichkeit, auf dem Gelände des UKE eine Privatpraxis aufzumachen, habe aber meine Krone, wenn Sie so wollen, dann musste ich die abgeben. Und hieß es, jemand anders muss dann Chef werden, weil man kann eben nicht beides machen.
Ja.
Und dann hatte ich gesagt, okay, ich will Forschung, Lehre und Krankenversorgung immer noch mit dabei bleiben.
Ja.
Ich will mich aber super hyper spezialisieren.
Ja.
Und dann haben die eben gesagt, okay, dann macht eben jemand anders Phoniatrie und Pädaudiologie. Und so ist das bis heute noch. Wir sind also 100 Meter voneinander entfernt. Jemand anders ist Chefin dort. Und wir leben wunderbar miteinander. Und wenn ich Patienten habe, kann ich die rüberschieben und sagen, okay, könnt ihr die angucken? Oder umgekehrt auch. Da gibt es aber auch eine HNO-Klinik und mit denen verstehen wir uns auch gut. Also es ist eigentlich ein Geben und
Toll.
Nehmen. So. Das war vor 10 Jahren, als wir uns eben ausgegründet haben.
Ja.
Also es ist keine
UKE-Praxis,
sondern es ist jetzt eine Privatpraxis. Das muss man ja irgendwie auch organisatorisch
klären.
Abbilden.
Ja,
aber wir sind alle sehr gut miteinander, eigentlich super vernetzt. Und das ist für mich ist das fast paradiesisch.
Ja.
Denn jetzt kann ich, sagen wir mal, meine ganze Energie eben in dieses eine Gebiet reinbringen.
Und du hast jetzt das, was du in den USA erlebt hast, nach Deutschland geholt dadurch.
Ja, und das war die erste Stimmklinik, wenn man es so nennen will, oder eben auch, weil wir eben viele Patienten aus dem Ausland haben, die verstehen das Wort Stimmklinik nicht. Stimme verstehen die nicht. Das Wort Klinik versteht man, aber wenn man sich Medical Voice Center nennt,
ist es klarer.
Das wird verstanden. So, also haben das war jetzt sozusagen unser Arbeitsalltag.
Ja.
Und wir haben uns gleich gegründet, multidisziplinär. Wir haben gesagt,
von Anfang an.
Von Anfang an und auch flache Hierarchien. Hier gibt es nicht, einer ist jetzt der Chef und die anderen müssen jetzt machen, was der Chef sagt, sondern das ist einfach unsere Einstellung. Natürlich muss man, wenn es um Geld und so geht,
Entscheidungen, Verantwortung auch.
Irgendjemand muss dann eben die Oberhand haben.
Ja.
Aber es ist eben in dem Alltag, wenn es drauf ankommt, um Klienten und Patienten, da sind wir also sehr flach hierarchisch. Und das, was wir da leben, das haben wir dann versucht zu transponieren. Denn wir alle, die aus dem Stimmbereich kommen, wir sagen uns, das muss man weitergeben. Aber wir wollen auch von anderen lernen. Mhm. Und dann war eben diese Idee geboren worden, dass man sagt, okay, warum nicht ein Stimmsymposium? Mhm. Üblicherweise macht man das vielleicht einen Tag, wenn man beginnt, oder zwei Tage. Mhm. Aber wir haben gesehen, wenn Menschen eben schon von weiter anreisen oder aus dem Ausland kommen, dann wollen die mehr als nur einen Tag haben. Und dann haben wir gesagt, okay, drei Tage. Aber von Anfang an haben wir auch gesagt, wir wollen Workshops. Also wir wollen nicht nur von der Kanzel herab reden und sagen, so und so ist es und die anderen hören zu, sondern wer im Stimmbusiness ist, will es selbst machen, will es ausprobieren, will von den Besten lernen. Und insofern kommen eben die vielen Workshops. Ja. Und ich glaube, die Workshops sind auch ein großer Attraktor für uns.
Ja. Ja.
Und unsere Aufgabe ist es eben, ein schönes Programm zusammenzustellen. Und da ist ja der Markt ganz knallhart. Wenn das Programm langweilig ist oder wenn wir nur repetitiv sind, dann kommt keiner.
Ja, ja.
Das Angebot ist international groß. Mhm. National ist es
größer, als man denkt.
Größer, aber es ist nicht allzu viel.
Unendlich, ja.
Und da muss man auch sagen, es gibt Angebote eben im Berliner Bereich oder in Süddeutschland, aber hier im Norden von Deutschland gab es nicht so viele Angebote. Mm. Und insofern hatten wir dann auch fast schon die Lücke gefunden und versuchen, die eben aufzufüllen. Ich denke aber, in der Zukunft ist es so, ganz langsam lernt man in Deutschland auch, dass vieles Englisch sein muss.
Ja.
Und das war in meinen Anfängen, als ich eben auch Logopädieunterricht gegeben habe, habe ich ganz häufig zu hören bekommen, wenn ich irgendeinen Artikel gebracht habe, von dem ich dachte, oder ein Buch, das ist ganz toll geschrieben, das müsst ihr lesen. Ja, können Sie uns das nicht übersetzen?
Oh.
Und dann habe ich gedacht, oh wow, was ist das denn für eine Haltung? Also eigentlich ist doch Englisch.
Ja, Englisch ist,
also für uns Standard Ärzte ist Englisch seit sowieso 30 Jahren sowieso obligatorisch.
Ja, in meiner Branche auch. Ich habe am Theater unterrichtet auf Englisch die Leute, dass sie gut Deutsch sprechen können.
Ja, so. aber es ist nach wie vor noch so.
Ja.
Und insofern versuchen wir dann eben auf unserem Stimmsymposium immer wieder so einen Mix zu machen, wenn es nicht anders geht. Also wenn jemand aus dem Ausland ist und einfach hervorragend ist, dann sollen die so sprechen, wie sie es können.
Ja.
Und auch wenn die aus anderen europäischen Ländern kommen, ist einfach die Sprache, die alle sprechen, ist Englisch.
Ja.
Also gut, ich kann nicht erwarten, dass jeder Spanisch, Italienisch, Französisch spricht. Aber Englisch, denke ich, kann man schon. Und das kommt jetzt wahrscheinlich auch durch die Handys, nicht? Und durch
alles.
Durch das Digitale ist das Englisch.
Alle sind viel besser in Englisch.
Das war vor 30 Jahren nicht so. Ich muss auch sagen, mein erster HNO-Chef, der hat zu mir gesagt, als ich vom Publizieren geredet habe, hat er gesagt, wo wollen Sie denn was werden? Wollen Sie in Deutschland was werden oder im Ausland? Und dann habe ich gesagt, ja, gerne in Deutschland.
Ja.
Dann hat er gesagt, dann publizieren Sie in Deutsch oder auf Deutsch.
Aha.
Und das war für mich etwas, wo ich gedacht habe, ob das wohl die Zukunft ist, wenn man nur auf Deutsch publiziert, denn das liest man im Ausland nicht. Wenn es nicht gelesen ist, ist es so gut wie nicht da.
Ja, klar.
Also wer eine Message hat und sie rausbringen
muss es schon
will,
international machen.
Ja,
auf jeden Fall.
Vielleicht ist es in Zukunft anders, wenn man gleichzeitige, was weiß ich, Übersetzung hat. Ich spreche hier in Deutsch in das Mikrofon rein und draußen kommt es eben Englisch raus.
Mit englischem
Untertitel gibt es ja mittlerweile.
Ja.
Dann ist vielleicht wieder doch anders.
Ja, das stimmt.
Ich bin ja ein Freund von nicht nur den verschiedenen Sprachen, sondern auch von Dialekten. Also da steckt ja sehr viel drin.
Sehr viel Persönliches drin im Dialekt.
Finde ich auch.
Ne? Absolut.
Die Persönlichkeit drückt sich auch im Dialekt aus und manchmal kann man sogar in seiner Sprache was schöner ausdrücken als in einer anderen Sprache.
Absolut.
Ne? Alle Sprachen haben ihre Vor- und Nachteile.
Ja, natürlich, total. Ich muss jetzt mal fragen, bei dem Stimmsymposium hast du ja wunderbar erklärt, die unterschiedlichen Erkrankungen, die es gibt. Und ich habe so schöne Filme gesehen von Stimmbandoperationen, die du durchgeführt hast. Ich möchte mal ein paar so Grundsachen nennen, vielleicht mit denen auch Sänger immer wieder zu tun haben. Und so ein paar Begriffe, die immer so in der Branche rumwabern, was so die Unterschiede sind. Du hast ja gesprochen von der Rekurrenzparese.
Also Rekurrenzparese versteht
ja
kaum jemand, der nicht ein bisschen medizinisch angehaucht ist. Also Stimmbandlähmung, das ist das deutsche Wort.
Stimmbandlähmung,
ich glaube, das verstehen die meisten.
Das versteht man.
Ja, man hat zwei Stimmbänder und die Stimmbänder sind im Kehlkopf. Auch das wissen viele nicht. Auch heute hatte ich eine Patientin, die hat gesagt, das sind die Stimmbänder. Und wie sieht mein Kehlkopf aus? Und dann habe ich natürlich ein bisschen schmunzeln müssen. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, im Kehlkopf sind die Stimmbänder. Ja. Also diese zwei Stimmbänder sind zu klein.
Wie groß sind sie?
Wie
du hast gesagt,
die?
Dass sie winzig sind. Wie groß
die
sind
haben
sie?
Der Durchmesser einer 2-Cent-Münze ist die Länge einer männlichen Stimmlippe. Und die 2-Cent-Münze, das hat ja jeder einmal
in
der Hand gehabt, das ist sehr winzig. Und wenn man sich überlegt, also fast schon wie ein halbiertes Streichholz.
Ja.
Und so dünn sind die auch. Und dann denkt man, meine Güte, so ein kleines Streichholz oder zwei, sind halt natürlich Bänder. Wie können die so laut sein? Und es ist eben nicht, dass die zwei Bänder aneinander klatschen.
Ja.
Denn wenn ich jetzt mit meinen Fingern aneinander klatsche, kann man vielleicht hören.
Ja.
Das wird nicht laut. Also dann kann die noch so fest aufeinander hauen. Aber das, was passiert, ist viel besser erklärbar mit meinen Lippen. Ich mache jetzt mal ein Blubbern vor.
Ja.
So, und wenn ich das jetzt schneller mache, so wie man in die Trompete reinbläst, so funktionieren die Stimmbänder auch. Und wenn ich jetzt noch einen Hohlraum drüber tue, also jetzt über die jetzt wieder so vibriere, dann hört man, dass der Resonanzraum anders ist. Das ist jetzt sehr, sehr primitiv dargestellt.
Ja.
Aber so funktionieren Stimmbänder.
Ja.
Also die vibrieren.
Die vibrieren.
Und oben drüber gibt es eben einen Resonanzraum.
Und
den kann ich,
kommt der veredelte Klang.
Den kann ich verformen, ganz genau. Und ich kann manche Frequenzen, also oder Obertöne durchlassen und andere kann ich wegdämpfen.
Mhm.
Und das mache ich wie ein Musikinstrument.
Mhm.
Das kennt man von der Posaune, nicht? Je nachdem, wie man die eben auseinanderzieht oder schiebt, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, kann man eben dann den Resonanzraum ändern und dann kommt ein anderer Ton raus.
Mhm.
Und nicht anders funktioniert das mit unserem oberen Vokaltrakt.
Mhm.
Der große Unterschied ist nur, ich kann diesen Vokaltrakt sehr viel verändern. Mit den Lippen, mit, den, mit der Zunge, mit dem Rachen.
Mhm.
Ich kann es weit und klingen lassen. Ich kann es gedeckt klingen lassen. Ich kann den Kehlkopf hochheben oder nach unten ziehen. Ich kann die Stimme selbst mehr behaucht oder mehr normal oder mehr gepresst formen. Also ich habe viele Variable, viele Einflussmöglichkeiten.
Mhm.
Und die Kombination und die schnellen Abfolgen, die wir hinkriegen mit all unseren Muskeln, die ermöglichen einfach eine Variationsbreite, wie kein Instrument hat, auch eine Orgel nicht. Und insofern ist aber der Mechanismus, der Grundmechanismus ist relativ einfach.
Mhm.
Gut, und jetzt gibt es natürlich die Frage, wenn das normal funktioniert, klingt eben eine Stimme, wie sie klingt.
Mhm.
Aber wenn jetzt ein Stimmband nicht mehr in die Mitte gebracht werden kann, also die Lippe nicht zur anderen Lippe rüberkommt, dann geht eben viel Luft durch. Und das kann dann so behaucht klingen,
sein,
wenn ich eine Rekurrenzparese habe. Es kann aber auch so einen Doppelton geben.
Mhm. Ah, ja.
Das ist dann, wenn die Stimmlippe ein bisschen weiter seitlich ist. Und wenn sie ganz weit seitlich ist, dann kann es auch so klingen, dass ich nur noch so spreche, nur noch flüstern.
Bin ich auch atemlos dadurch, weil die Luft anders transportiert wird?
Und dann muss man sehr viel mehr atmen und die Luft geht eben raus. Man muss auch ganz häufig immer Luft holen und das ist sehr anstrengend. Und die Patienten wird dann schwarz vor Augen,
natürlich,
weil sie einfach viel mehr atmen, als sie müssen.
Ja.
Und das kann man eben rausfinden mit den Endoskopen, mit der Stroboskopie. Das ist eine der Erkrankungen.
Und ich fand faszinierend, ich habe jetzt verstanden, ihr macht eine Augmentation. Das heißt, ihr spritzt was rein?
Wir spritzen etwas in die gelähmte Seite. Das muss man sich so vorstellen wie zwei klatschende Hände.
Ja.
Wenn die aufeinander klatschen, dann treffen sich ja die Flächen.
Ja.
Wenn jetzt eine Hand nicht mehr zur anderen rüberkommt und vielleicht noch ein bisschen eine Hohlhand hat, also schlaff ist, und ich versuche, die andere Seite zu treffen, dann treffen vielleicht ein paar Teile der Stimmlippe, aber nicht die gesamte Stimmlippe. Also beim Klatschen,
ganz
das ist jetzt ganz aufeinander.
Ja.
Und wenn sie nicht mehr ganz aufeinander treffen, dann fehlt das. Und diese Ausbuchtung, die kann man kompensieren, indem man seitlich dieser Ausbuchtung in das Gewebe etwas reinspritzt.
Mhm.
Die Idee ist über 100 Jahre alt. Mhm. Die erste Einspritzung war, wenn ich sie jetzt nicht falsch erinnere, 1915 oder 1913. Mhm. Damals hat man noch Paraffin eingespritzt, also Kerzenwachs, ne, würde man jetzt sagen.
Ja.
Und das hilft sofort. Also heutzutage spritzt man natürlich was anderes rein. Aber in dem Moment, wenn ich was reinspritze,
ist die Ausbuchtung weg.
Ist die Ausbuchtung weg. Und die andere Seite kann sozusagen gegen eine flache Grenze aufschlagen. Mhm. Und dann können die Stimmbänder wieder so blubbern. Mhm. Und es kommt ein Ton raus. Mhm. Und wenn man ganz geschickt ist, dann kann man das sogar am wachen Patienten machen. Also sozusagen Mund auf mit einer gebogenen Nadel um die Ecke, dann in den Kehlkopf reinspritzen. Die Menge ist so viel wie eine Bohne.
Minimal.
Stimmbänder haben keine Nerven, das heißt, das Spritzen selbst
tut nicht weh.
Aha. Nur der Weg dahin ist mit Wirkreiz mehr oder weniger begleitet.
Ja.
Aber den kann man dämpfen durch ein Spray. Mhm. Und insofern ist das, wenn man das geschickt macht, sogar eine schmerzfreie Prozedur. Schmerzfrei und zur Stimme kommen.
Toll. Und man kommt, die Stimme kommt zurück wieder.
Die Stimme kommt dann wieder zurück.
Ja.
Denn für die Stimmbänder ist es relativ egal, ob sie von eigener Muskelkraft in die Mitte gestellt werden oder ob sie ein bisschen hingedrückt wird von irgendetwas. Mhm. Es ist nicht ganz so, eine funktionierende Seite braucht man, aber die andere Seite, wenn die nicht funktioniert, kann sogar so eine Stimme geben, dass man es in der Sprechstimme gar nicht hört. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn das gut eingespritzt ist, einspritzen, unterfüttern, augmentieren, ist alles der gleiche Vorgang, nur verschiedene Worte. Wenn man das gut macht, dann kann es sogar sein, dass ich so eine Rekurrenzparese hätte, also eine Stimmbandlähmung, und mit guter Einspritzung könnte ich so sprechen wie jetzt.
Und ich würde nichts merken.
Ich könnte aber nicht singen.
Aha, weil also ich nicht schnell genug schwingen kann?
Ich könnte einige Töne hinkriegen, aber ich könnte nicht so laut singen. Also es gibt dann doch ein Defizit oder eine Limitierung. Mhm. Ich kann vielleicht die Stimme nicht so artistisch umformen, wie ihr das braucht bei euch, aber ich kann eine gebrauchsfähige tägliche Sprechstimme haben. Mhm. Was ich wahrscheinlich nicht könnte, ist als Lehrkraft 8 Stunden mit lauter Stimme sprechen. Mhm. Denn die andere Stimmlippe, die muss die ganze Arbeit machen.
Die macht ja die ganze Zeit.
Die eine steht ja nur still. Das heißt, eine muss für zwei arbeiten. Und dann kommt man ans Limit.
Das stimmt. Und du kannst aber auch, ich muss den Begriff richtig sagen, du kannst auch eine Thyroplastik einsetzen. Das hat mich auch fasziniert.
Ja,
wenn also das klappt mit dem Spritzen, baut sich das irgendwann ab.
Genau.
Und dann was setzt ihr dann ein?
Also man kann auch was einspritzen, was dauerhaft bleibt.
Ist.
Also ich habe heute zum Beispiel 3 Einspritzungen gemacht bei Patienten, die eben eine Stimmbandlähmung hatten. Mhm. Und ich hatte gestern eine Thyroplastik gemacht. Was ist das? Mhm. Auch eine OP-Methode, 100 Jahre alt. Mhm. Übrigens auch in Deutschland erfunden. Da macht man einen kleinen Schnitt am Hals. Man kennt es vielleicht von der Schilddrüsenoperation. Ja. Da wird es ja im unteren Hals gemacht. Hier macht man den Schnitt
in der Falte rein einfach.
Dort, wo der Kehlkopf ist. Der Adamsapfel ist ja der Kehlkopf.
Ja.
Und dort macht man einen kleinen Schnitt. Und man muss ein kleines Fensterchen bohren.
Ja.
Eine ganz kleine Bohrung muss man machen. Auch so ungefähr so groß, dass man eben ein kleines Implantat einsetzen kann. Im Prinzip viel kleiner das Loch als ein Centstück. Also ungefähr, wie stellt man sich das vor? Vielleicht wie eine Bohne.
Aha.
Wenn man eine Bohne aufschneidet, dann hat das ja auch eine gewisse ovale Fläche.
Ja.
Und so ungefähr muss das Fenster auch sehr klein. Und dann kann man durch das Fenster von außen auch etwas reinschieben, auch ein Implantat. Letzten Endes drückt man das Stimmband oder die Stimmlippe
einfach
in die Mitte und dann ist auch gut. Kann man auch machen.
Mhm.
Also beide
Wahnsinn.
Methoden. Das Schöne daran ist, dass man bei Rekurrenzparese oder Stimmbandlähmung an sich allen Menschen helfen kann, wieder fast zur normalen Stimme zurückzukommen.
Mhm.
So, und wenn ich jetzt dich frage, ich weiß nicht, kennst du jemanden, der eine Stimmbandlähmung hat?
Ich kenne jemanden, der nichts gemacht hat.
Und dann ist die Stimme wahrscheinlich ein bisschen so.
Ja.
Und viele Menschen haben dann Angst und sagen, ja, ich weiß nicht, soll ich denn operieren? Vielleicht sind sie ja sogar operiert worden.
Mhm.
Und dann sagen sie, was, durch eine OP ist das passiert? Jetzt soll ich durch eine andere OP?
Mhm.
Wer weiß, ob das funktioniert?
Mhm.
Ich kenne das, aber wenn man das hunderte und hunderte Male gemacht hat, mit dieser Einspritzung oder mit der Thyroplastik,
ja,
dann kann ich wirklich sagen, wenn ich das hätte, ich würde keine einzige Woche haben wollen mit, ja, so einer, ja, eingeschränkten Stimme. Ja. Ich würde mir was reinspritzen.
Ja. Ja.
Was man übrigens auch im Ausland so macht. Mhm. In Deutschland leider immer noch nicht. In Deutschland wartet man, wie ich finde, häufig zu lange.
Mhm.
Es kursieren ja da Zahlen von, wir warten erst mal 6 Monate.
Ja, das habe ich gelesen, ob der Nerv zurückkommt.
Ja.
Ja.
Aber wenn man was einspritzt, ja, kann der Nerv ja trotzdem zurückkommen. Ja.
Und ich habe nicht diese Einschränkung im
und
in der
man
Lebensqualität.
Hat die Zeit überbrückt.
Ja.
Und wenn man was einspritzt, was genau 6 Monate hält, das resorbiert sich in der Zeit,
ja,
bis der Nerv wiederkommt. Sollte der Nerv nicht wiederkommen, hat man die 6 Monate überbrückt und dann kann man ja sagen, jetzt machen wir etwas Dauerhaftes. Was
und hat sich auch nicht, wenn ich jetzt 6 Monate weiter so spreche, schade ich ja meinen Stimmbändern letztendlich auch, weil ich ja ungesund spreche die ganze Zeit.
Also, es gibt sogar Untersuchungen, die sagen, wenn man sehr früh etwas einspritzt,
ja,
dann kommt die Stimme langzeitmäßig besser zur Rande, als wenn man so beispielsweise 6 Monate nicht
und
hat.
Die ganze Zeit,
aber ja, man hat auch 6 Monate Kommunikation gehabt. Und jetzt kommen noch 2 Faktoren mhm, dazu. Die werden häufig unterschlagen. Menschen, die eine Stimmbandlähmung haben, mhm, die haben manchmal auch Schluckstörungen.
Aha.
Vielleicht sogar gar nicht so selten. Das heißt, wenn die Sprudelwasser trinken,
ja,
dann verschlucken die sich und husten dann. Und das Husten wird auch besser. Das Schlucken wird besser, das Husten wird besser,
aha,
und die Stimme. Jetzt fragt man sich, hat das nicht irgendwelche Nachteile?
Ja.
Ja, der Nachteil ist, dass man eine Operation hat.
Klar.
Aber Operationen haben ja hoffentlich heutzutage von ihrem Schrecken verloren.
Mhm.
Früher war das ja viel schlimmer. Oh Gott,
ja,
Operation,
OP,
vielleicht
ja,
noch in einer Narkose.
Ja.
Auch Narkosen. Der Schrecken, ja, sollte eigentlich heutzutage, ja, vorbei sein.
Ja.
Klar, es gibt immer noch Probleme manchmal oder
Menschen, Risiken,
die das nicht
klar,
so,
natürlich.
Aber heutzutage sind Narkosen ja so, dass, ja, man die macht ambulant und die Patienten gehen nach 2 Stunden, ja, nach Hause.
Ja.
Dort, wo ich operiere, also immer 2-mal die Woche, die Patienten wachen nach kürzester Zeit auf, mhm, sind noch im Aufwachraum für 1 Stunde und werden in Begleitung, kommen sie dann zu uns, wir, mhm, werden dann nochmal eine Endoskopie machen, mhm, bei, mhm, allen und dann gehen die nach Hause.
Mhm.
Also,
ja.
Das ist doch wirklich
ist toll.
Ein Fortschritt, denke ich.
Das ist toll.
Und das Ganze, absolut, auch noch schmerzfrei.
Absolut. Ich meine,
was will man mehr? Und wenn man dann noch eine gute OP kriegen, ja, kann. Also da hat sich sehr viel getan.
Sehr viel getan, ne?
Auch mit den OP-Techniken, muss man sagen. Die Instrumente sind besser geworden. Wir haben heutzutage Laser.
Ihr habt Laser, das gab es früher auch nicht.
Genau,
ja,
mit so einer kleinen Glasfaser, die ist 0,4 Millimeter. Das, mhm, ist ja so. Das kennt man vielleicht früher von diesen Architektenbleistiften, mhm, ne? So eine Mine, die man dann irgendwie, mhm, einführt. So dünn ist die Glasfaser. Wir, mhm, machen auch ganz viele Glasfaseroperationen am wachen Patienten mit einem flexiblen Endoskop durch, mhm, die Nase. Und dann kann man wirklich kleinste Störungen weglasern.
Mhm.
Ich will ein Beispiel nennen, mhm, weil du ja auch gerade viel,
ja,
mit Sängern zu tun,
ja,
hast. Manche haben ja kleine Blutgefäße auf der Stimmlippe.
Ja.
Die müssen per se nicht hörbar sein, nicht schlimm sein und ein Zufallsbefund. Aber
was heißt Blutgefäße auf der Stimmlippe?
Also,
sonst habe ich kein Blut eigentlich.
Doch, man hat kleine Gefäße,
schon?
Aber sagen wir verdickte Blutgefäße.
Ah,
das hätte ich sagen,
ja, ja,
sollen.
Ja, ja, ja.
Ist noch keine Einblutung. Es ist ein verdicktes Gefäß.
Hast du wie eine Krampfader ein bisschen? So?
Genau. Oder wie so Besenreiser,
ja, ja,
nicht? Also,
ja,
das, was man so sagt, will man nicht haben,
ja,
auf der Haut, weil es nicht schön ist. Auf der Stimmlippe,
ja,
kann es sein, dass das eben, wenn es ein bisschen verdickt ist,
mhm,
und man ruft, man schreit oder man,
ja,
benutzt die Stimme viel, dass das platzen kann. Und dieses Platzen, die Einblutung,
ja,
ist ja das, was ganz viele dann fürchten und sagen,
ja,
oh Gott, hoffentlich passiert mir das nie,
ja,
auf der Bühne.
Ja.
Sollte es mal passieren, dann ist das meistens ein verdicktes Gefäß, was man bestimmt vorher schon hätte sehen können.
Aha.
Manche haben auch diese Gefäße und sagen, naja, ich will mich nicht operieren lassen und kommen auch ganz gut damit hin.
Ja.
Aber wenn es mal platzen sollte, dann ist die Gefahr, dass es später nochmal platzt, auch da. Ich glaube, spätestens dann, mhm, sollte man es veröden.
Mhm.
Und jetzt kommt der Laser.
Mhm.
Man kann nämlich im Behandlungsstuhl, mit einem flexiblen Endoskop durch die Nase,
mhm,
bis auf 2 Millimeter an das Stimmband ran, immer schmerzfrei. Man schaut sich das an und sagt, das Gefäß ist verdickt, Jetzt geht man mit einem Speziallaser, das ist ein blauer Laser, geht man an das Stimmband heran mit dieser Glasfaser und gibt 2-3 Pulse ab, tak, 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 mit dem Laser und das Gefäß ist verödet. Dann muss das noch abheilen, weil jede Verödung hat immer eine kleine Reaktion lokal, die eben für ein, zwei, drei Tage auftritt, ein bisschen Ödem, Wasseransammlung und dann muss es eben heilen. Aber dann ist das Gefäß weg, die Stimmlippe ist geheilt und man hat eben diese Gefahr nicht. Und die früheren Methoden, die Standardmethoden wären gewesen, in Vollnarkose, mit Intubation, dann eben mit einem Rohr durch den Hals, dann mit dem Mikroskop und dann eben auch nur mit einem Laser oder eben auch mit einem Instrument das wegnehmen. Aber diese Präzision am wachen Patienten, man geht hin, angucken, lasern und dann wieder raus, schmerzfrei. Ich finde, das ist einfach ein genialer Sprung zu einer serviceorientierten und Medizin, die einfach ihren Schrecken verloren hat.
Ja, nicht so viel Angst macht.
Es ist nicht alles kann man so behandeln, aber sehr viel. So viel, dass wir sogar viele Kurse geben. Und ich muss sagen, es kommen viele Ärzte von allen Kontinenten, um das eben zu lernen. Gerade mit dem blauen Laser, weil es den erst seit 10 Jahren gibt.
Aha, ah, interessant.
Und,
ich habe genau dazu eine Frage zum Thema Adele. Adele wurde operiert, nämlich von deinem Mentor sozusagen, ne? Von Dr. Seitels. Und sie hatte Einblutung, meiner Meinung nach.
Sie hatte Einblutung und sie hatte so eine kleine Verdickung an den Stimmlippen, beiden.
Ja.
Und das, also soweit ich das weiß, also, gibt's also alles, was man weiß, ist weiß man public. Also ich erzähle da nichts aus dem Nähkästchen, das würde ich niemals machen. Also was man da hat, wenn man sehr viel singt oder vielleicht auch mit einer Stimmtechnik, die nicht
ideal
gut ist, die nicht trainiert ist, dann kann man solche Verdickungen kriegen wie die Hornhaut an den Händen.
Ja.
Das kennt man, wenn man sehr viel Gartenarbeit macht, mit Schaufeln etc., dass einfach mit der Zeit sich das so eine Hornhaut bildet. Und so eine Hornhaut oder eben auch Gefäßverdickung, Hornhaut, kleine Narben, vielleicht auch ein bisschen Anschwellung, Einblutung, das kommt häufig dann zusammen. Und wenn man sagt, die Stimmbänder, mir tut ja nichts weh und die Stimme funktioniert noch und ich habe jetzt Konzerte. Ach, das halte ich schon noch durch. Und dann kriegt man noch über das Internet, Schwarzmarkt oder von irgendwoher noch Cortison. Dann sagt man, während meiner Tour werfe ich dauernd Cortison ein. Das ist alles nicht gut für den Patienten im Ganzen nicht und für die Stimme nicht gut. Und deswegen sollte man schauen, wenn so etwas mit einer etwas rauchigen, raueren Stimme auftaucht.
Ja.
Ist das etwas, was ich behandeln muss oder nicht? Und man könnte ja jetzt denken, dass die Ärzte sagen, ja, wir machen ja immer nur tolle Sopranstimmen. Nein, gar nicht. Sondern wir fragen, was singen Sie, was ist sozusagen nicht nur das Stimmfach oder Stimmlage, sondern können Sie uns mal zeigen, wie das klingt, wie haben Sie früher geklungen? Und dann versucht man zu adaptieren, serviceorientiert. Was wollen Sie und dann kann ich schauen, was kann ich aus der Stimmlippe machen.
Ja.
Manche Chansonsängerinnen, die wollen ja eine rauchige Stimme haben. Da würde ich denen ja überhaupt keinen Gefallen tun, wenn ich das alles mache.
Ich habe darüber nachgedacht, was ist mit Leuten wie Joe Cocker zum Beispiel?
Zu der Adele zurück. Und ich glaube, dass sie es einfach übertrieben hat. Also ohne jetzt das näher zu wissen, aber ich meine, ich sehe ganz viele Sängerinnen, die so ähnliche Probleme haben. Und da muss man einfach gucken, es gibt irgendeinen Punkt, wo man sagt, da hätte sie kürzer treten müssen. Und was viele vielleicht nicht wissen, was führt denn dazu, dass es immer schlimmer wird? Es ist Lautstärke und Dauer oder Zeit. Wie viel beanspruche ich die Stimme? Und wenn man eben die Lautstärke reduziert, das ist ja das, was man so markieren nennt, also wenn ich eben nicht laut singe, wenn es nicht sein muss, sondern die Stimme eben zurückfahre, tagsüber nicht viel rede, nicht abends dann auch in Kneipen gehe oder mit
Menschen viel. Und rüberbrüllen muss wo oder so.
Ganz genau, sondern die Stimme only sing when you're paid for. Also,
guter Satz. Ne? Ja.
Dann singen, aber sonst die Sprechstimme tagsüber reduzieren.
Ja.
Und man hat einfach als Mensch individuell eine Gesamttagesdosis an Stimme.
Mhm.
Und wenn ich eben weiß, dass ich, man singt ja meistens abends, wenn ich abends singen muss und dann vielleicht auch laut und ohne Mikrofon, dann muss ich einfach tagsüber, wenn ich es nicht durchhalte, mehr schweigen.
Mhm.
Oder auch schauen, wenn man im nicht klassischen Bereich vielleicht häufiger Mikrofon hat, Amplification, dann kann man sagen, okay, kannst du nicht mit den Tontechnikern sprechen, dass sie deine Stimme ein bisschen lauter machen, sodass du nicht das Gas geben musst.
Ja.
Gerade im Musical-Bereich. Ja. Das, ne,
mit
weißt
den acht Shows die Woche.
Acht Shows die Woche in Deutschland.
Wie ist das zu schaffen, frage ich mich oft.
Das ist sehr, sehr wirklich auf
sehr
Kante
belastend genäht. Für die
das
Stimme,
ist auch nicht überall so. Ich habe gehört, in der Schweiz ist es zum Beispiel
weniger. Ja.
Aber wenn man es machen muss, dann muss man den Sängern auch die Möglichkeit geben, das zu hören, wie sie singen. Wenn sie das nicht selbst hören, dann brüllen die sich die Stimme aus der Kehle, weil die sagen, ich brauche mein Feedback.
Ja.
Und als Tontechniker, Tonmeister, wer immer da an den Pulten die Regler schiebt, die haben sehr viel Einfluss auf das, ob man die Stimme noch bewahren oder führen kann oder eben auch nicht.
Ja.
Und deswegen, ne, da kommt eben diese andere Disziplin auch mal mit rein. Also man ist nicht als Sänger allein. Vielleicht, wenn ich ein Solo singe, was weiß ich, auf der Bühne im klassischen Bereich, geht es vielleicht noch besser. Dann spielt die Raumakustik eine Rolle und was weiß ich, ob das trockene Luft ist und staubig etc. Und wie dann der Dirigent ist nicht? Und wie das zusammenhängt mit dem Orchester. Aber in dem Moment, wenn man amplifiziert wird, wenn es eben mit Mikrofonen zu tun hat, da ist diese graue Eminenz, Tontechnik, das spielt eine große Rolle. Und das kann toll sein und helfen, oder es kann eben halt auch die Stimmen belasten. Ruinieren. Nicht?
Absolut, absolut.
Aber du hattest eine andere Frage noch.
Was wollte ich gerade fragen? Ich habe meine Frage vergessen.
Joe Cocker hattest du, glaube ich.
Ja, gesagt. Ich wollte nach Joe Cocker fragen. Also genau diese Abwägung. Du kannst nicht nur auf die Gesundheit achten, sondern du musst auch auf die Karriere achten.
Genau.
Mit welcher Stimme jemand groß geworden ist.
Und deswegen, also jetzt simplifiziert ausgedrückt, ist es, die klassisch trainierten Sängerinnen und Sänger, die haben ja ein Training hinter sich. Mhm. Also davon gehe ich jetzt mal in den meisten Fällen aus.
Ja.
Und die wissen auch ungefähr, was singt man in welcher Lebensaltersstufe. Und, und es gibt ja schwere Rollen, wo man sagt, damit fängt man nicht mit Mitte 20 an. Also das ist sozusagen über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte tradiert.
Mhm.
Da hat man genug Erfahrung.
Da hat man eine gewisse Kontrolle einfach, ne?
Ja, da hat man auch Erfahrung aus ärztlicher Seite.
Ja, stimmt.
Und jetzt kommt immer mehr der nicht klassische Bereich oder Contemporary oder Commercial Music rein.
Ja.
Und diese Commercial Music, die kann ja alles sein. Die kann ja gemixt sein, die kann ja... Also, da gibt es so viele auch neue Geschmacksrichtungen. Und Joe Cocker zum Beispiel, wo man sagen würde als Arzt, naja, also die Stimme, die muss man jetzt nicht haben.
Nee.
Aber sie ist nicht, das ist nichts Bösartiges, kein Krebs.
Ja.
Aber ich kann ziemlich genau sagen, wie so eine Stimmlippe aussieht.
Ne? Kannst
sie
nur übers Hören,
Sie ist verdickt, sie hat sehr viel Wasseransammlung oder wir würden das Ödeme nennen.
Ja.
Die hat wahrscheinlich Einblutungen, diese Stimmlippe, die hat...
Narben.
Die hat Narben.
Bestimmt.
Genau, also hat einfach eine Geschichte, die man ablesen kann.
Ja.
Und je mehr dann eben gebrüllt, gepresst wird, desto schlimmer kann sie sein.
Ja.
Es kann aber auch sein, dass sie ganz sexy klingt.
Ja.
So, und jetzt kommt Ästhetik versus Physiologie. Wir haben früher im klassischen Bereich, war Physiologie und Ästhetik so in einer Richtung.
Mhm.
Heutzutage kann es sein,
auseinandergehen,
dass die Stimmlippe sehr in Mitleidenschaft gezogen wird und auch vielleicht ruiniert wird manchmal. Aber man sagt, ja, aber das ist das, was wir wollen.
Ja.
Und im Theater ist es ja auch bei der Sprechstimme
natürlich,
ein riesiger Bereich.
Natürlich, gebrüllt in den, auf
dass
den
einfach,
großen Bühnen.
Ja, dass da gebrüllt wird oder das. Ne? Es gibt ja also Regisseure, die sagen, hier, jetzt wird die ganze Zeit durchgeschrien.
Ja.
Also da tut man sich schon was an.
Ja.
Und jetzt ist eben die Frage, wie reagieren wir Ärzte, wenn wir also aufgeschlossen sind, das hoffe ich, sind wir ja alle, und dann sich diesen Kehlkopf anguckt, dann muss man sagen, welche Qualität der Stimme, was fehlt Ihnen, was hatten Sie früher, haben Sie eine Aufnahme, die Sie mir vorspielen können? Und dann kann man sagen, okay, beispielsweise bei einer Joe Cocker Stimme, da kann ich ja Teile wegnehmen von der Stimmlippe und kann das sozusagen einfach ein bisschen wie das Rad zurückdrehen. Ja. Manche sagen aber auch, meine Stimme klingt gut, aber, ich mache das jetzt mal vor,
dazwischen.
Ich krieg keine Luft,
ja,
weil einfach die Stimmbänder so geschwollen sind.
Ja.
Reinke-Ödeme.
Stimmt, ja.
Na, das sind also Wasseransammlungen, die kriegen Frauen über 35 häufiger als, als Männer. Männer können es aber auch kriegen.
Ja.
Und diese Reinke-Ödeme, die können manchmal so sexy klingen,
dass
Frauen sagen, also diese tiefe Stimme, die raue Stimme hatte ich immer schon. Bitte, die will ich behalten, aber ich kann nicht mehr richtig atmen.
Mhm.
Ich hatte gerade gestern eine Patientin, die habe ich vor 3 Monaten operiert. Mhm. Die hat mir dann auch gesagt, wissen Sie, ich war früher im Chor, ich habe tiefer gesungen als der männliche Bass.
Oh.
Ne? So okay, tiefe Stimme, so, tief. So rau. Aber die wurde dann dafür, wenn man so will, engagiert.
Und da
hieß, wir brauchen diese Stimme. Aber sie hat eben schlecht Luft bekommen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, wie hätten Sie denn gern Ihre Stimme? Und dann hat sie gesagt, ich möchte nicht diese Stimmanstrengung, diese Stimmbelastung haben.
Ja, ja.
Und dann habe ich die mit dem blauen Laser eben operiert. Und die Stimme klingt jetzt so, hat sie gesagt, das ist genau meine Stimme.
Okay.
Sie kann gut atmen, die Reinke-Ödeme habe ich reduziert, aber nicht ganz weggemacht.
Mhm.
Und das ist eben das,
dass es noch bleibt, individuell.
Wo man sagt, Wahnsinn. Okay, man ist serviceorientiert.
Ja,
da will ich aber eine kleine Anekdote auch erzählen. Ich weiß noch, als ich meine Antrittsvorlesung gehalten habe, in Berlin in den 90er Jahren, habe ich über die Stimme gesprochen und über die verschiedenen Stimmarten. Und dann gab es eine, der ist sogar gekommen zu meiner Antrittsvorlesung, Käse-Paul.
Mhm.
Das war damals derjenige, ein Marktschreier.
Ah, ja.
Und Käse-Paul hat den ganzen Kehlkopf voller Polypen und Ödeme gehabt. Und Käse-Paul, der war eben auch da, deswegen kann ich die Geschichte auch so erzählen, der hat gesagt, ich kriege keine Luft mehr oder so. Und dann habe ich das mit der Stroboskopie untersucht. Wie produziert er seine Stimme?
Aha.
Also welche Teile dieser Ödeme sind für ihn stimmlich wichtig und welche Teile sind für die Atmung störend? Und die für die Atmung störenden habe ich weggemacht, aber die anderen habe ich gelassen.
So,
der war happy. Der kam sogar und hat auch gesagt, ey, wie toll war das? Hat mir fast die Show gestohlen
bei
der Antrittsvorlesung. Aber dann kam eine Bemerkung von einem Kollegen, der hat gesagt, das ist unethisch, was Sie gemacht haben.
Was?
Und das war natürlich für mich ein Schock.
Ja, natürlich.
Weil ich gedacht habe, wow, warum soll das unethisch sein, wenn ein Patient sagt, ich hätte das gern so und so, damit ich weiter arbeiten kann, aber ich kann schlecht atmen.
Ja.
Und ich habe das bis heute nicht begriffen. Ich hätte es begriffen, wenn der Patient etwas Bösartiges gehabt hätte und ich hätte das drin gelassen.
Für den Sound drin
gelassen. Das hätte ich auch gesagt. Da ist einfach die falsche Priorisierung.
Ja, natürlich.
Aber das war die Denke von vielen früher.
Du würdest alles wegmachen müssen.
Und heutzutage, also würde niemand irgendwas sagen. Im Gegenteil, die würden sagen,
das ist doch sehr schlau gelöst. Erklär mir
deine Tricks, wie du das machst.
Wie du das, den Unterschied siehst, was gebraucht wird, wofür.
Das ist jetzt mal 30 Jahre zurück gewesen. Und da muss man sagen, also
hat sich die schon
Zeiten
was getan.
Haben sich geändert. Und die Untersuchungsmethoden, vielleicht aber auch die Einstellung dazu.
Auch, ne?
Damals war es, das ist auch wieder in deinem Gebiet so wichtig, war die Frage, wir haben Workshops darüber abgehalten, ist Belting schädlich?
Ja, sag mal. Bin ich gespannt, was du sagst.
Nein, wenn man ein richtiges
wenn richtig
Belting
macht. Genau.
Nein, also Belting ist nicht schädlich, wenn man es mit der richtigen Technik macht. Aber wie mit allem, auch im normalen klassischen Singen kann man seine Stimme ruinieren. Mhm. So kann man das mit dem Belting auch.
Mhm.
Die Frage ist, was kann Gewebe aushalten und wie kriegt man das hin? Und natürlich durch die Vernetzung heutzutage von uns, von der medizinischen Seite, wie auch von der pädagogischen Seite, kann man sagen, so und so funktioniert das. Ich meine, welches Musical käme heute ohne Belting?
Ohne Belting aus, geht ja gar nicht.
Aber
damals
war es war ein ernsthaftes Thema.
Ja.
Und war fast so weit, dass man gesagt hat, nee, also wir Ärzte unterstützen das nicht, wenn jemand beltet.
Interessant.
Und dann schiebt man ja die Sänger in die Ecke. Was ihr macht, ist, ihr macht
ist eure
Stimme
Verantwortung
kaputt.
Und ihr macht sie kaputt. Ja.
Also wir helfen euch nicht. Das klingt ja so ein bisschen mit an.
Stimmt.
Und zum Glück ist das aber dann ganz schnell, konnten wir vielleicht auch ein kleines bisschen zu beitragen.
Toll.
Aber es gab damals eben auch Studien. Johann Sundberg, ein ganz berühmter Akustiker, ich würde sagen, der berühmteste Akustiker weltweit, immer noch aus Stockholm, der hat mit uns dann eine Studie gemacht über Belting hier in Hamburg. Aha. Und dann haben wir eben untersucht, Belting-Stimmen, und auch geguckt, was macht das mit den Stimmbändern.
Ja.
Und man muss auch sagen, dass diejenigen, die heutzutage über Belting verfügen, über diese Technik, das belastet die Stimmlippen schon. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt 8 Stunden am Tag belten kann. Mhm. Aber ich möchte jetzt mal das so ausdrücken, dadurch, dass man, wenn man viel beltet, kann es sein, dass sich ein Ödem, eine Schwellung bildet an der Stimmlippe. Aber diese Schwellung ist gleichzeitig wie ein Schalldämpfer und ja, vielleicht eine gute Kompensation. Also man kann das auch über Jahre aushalten, aber es ist so an der Grenze. Schon. Ja. Mhm. Es gibt bestimmt auch manche, die können auch super belten und das sieht man der Stimmlippe nicht an, aber sag mal, im Gros ist es schon
eine Belastung. Es ist halt wie Rufen.
Wenn auf man das, Kante genäht, auf will ich es mal so nennen. Aber machbar. Und so gibt es auch andere Stimmtechniken, wo man heutzutage Grunting, Growling und was weiß ich, wo man eben vieles auch nicht weiß.
Ja.
Und wo die Wissenschaft ja immer nachhinkt.
Ja.
Und dann braucht man eben ein paar Leute, die sagen, okay, wir untersuchen das mit dem Endoskop. Wir werden es jetzt demnächst auch wieder starten, auch eine weitere Belting-Studie, auch mit einem Gesangspädagogen zusammen, wo wir dann sagen, was wird denn gebraucht bei den Musicals und was können wir beitragen durch die Endoskopie, Stroboskopie und durch unsere Verfahren, vielleicht auch durch die verfeinerte Gewebediagnostik. Also das sind alles so spannende Teile.
Sehr spannend.
Also für uns als Ärzte natürlich auch, weil wir einen direkten Lernzuwachs haben, wenn wir dann eben mit diesem Metier oder mit den brennenden Fragen aus der Pädagogik zusammenkommen.
Ja, absolut, absolut. Wie ist das, wer ja öffentlich gesprochen hat über die Arbeit mit dir und deine Hilfe, ist ja Jan Delay. Mein Sohn ist Riesenfan, deswegen habe ich die Musik sehr, sehr viel gehört und die Stimme gut im Ohr. Hm. Der ist zu dir gekommen, weil er während einer Tournee die Stimme verloren hat, oder?
Ja, also jetzt muss und darf ich auch vorausschieben. Also Jan Delay ist ein sehr offener und ich möchte jetzt mal sagen im Zeitgeist lebender Mensch, der auch gesagt hat, ja, wie beim Sportler, ich habe ein Problem und dieses Problem ist an den Stimmlippen gewesen. Kann man das beheben? Mit dem konnte ich auch gleich auf einer Wellenlänge reden. Habe gesagt, ja, da ist was und das kann man operieren. Mhm. Und dann hab ich die OP gemacht. Mhm. Und seitdem habe ich nie mehr was Negatives gehört. Also hat alles gut funktioniert. Mhm. Das ist, glaube ich, die Attitüde, die ich mir wünsche von vielen, die gerade Profistimmen haben. Dass man uns nicht sieht als, um Gottes Willen, nie zum Arzt oder nur, wenn mal was passiert ist, sondern eher wie so der, jeder Fußballclub, jedes Spiel, da gibt es einen Arzt, nicht? Also,
natürlich.
Nicht? Und da ist ja auch keine Schande, wenn einer sagt, Mensch, ich habe mich jetzt mit dem Knie verletzt oder ich habe eine Zerrung, dann ist ein Physiotherapeut da und auch ein Arzt und die gucken sich das an und sagen, okay, kannst weitermachen oder nicht. Und so stelle ich mir das auch vor.
Eigentlich müsstet ihr mit an den Theatern sein. Eigentlich.
Und viele Theater haben das auch.
Wir haben Physios immer. Ich war auch für Sprechen da immer. Aber jemand für die Stimme, ein Arzt.
Aber ich glaube, das wird immer leichter kommen, denn die Endoskope werden immer portabler.
Dass man einfach dabei sein kann in der Show.
Man kann hinter der Bühne auch gucken.
Das wäre so toll, Markus.
Also das gibt es schon. Die Frage ist eben nur, hat man immer einen Arzt bei jeder Show mit dabei? Das ist ja dann irgendwann eine Kostenfrage.
Ja, natürlich. Ärzte gibt's natürlich.
Ärzte, die sich auch auskennen. Es geht ja nicht irgendein Arzt, sondern man muss ja dann schon wissen, was man macht.
Ja.
Aber diese Grundhaltung und eigentlich impliziert diese Grundhaltung noch etwas anderes. Wenn es mit den Ärzten nicht schlimm ist, also wenn ein Arzt nicht mehr so gesehen wird als, oh Gott,
ich bin
muss
krank,
ich, sondern eher so als Hilfsperson, dann kann man auch sagen und sollte man gerade im klassischen oder im Profibereich sagen, eine Grunduntersuchung sollte man haben.
Ja.
Und wir würden uns als Ärzte wünschen, dass die Patienten, Klienten einmal eine Grunduntersuchung haben, aber auch diese Videos, diese Stroboskopie und vielleicht auch Tonproben verfügbar haben. Das ist ja heutzutage mit, was weiß ich, den Clouds machbar. Und im Profibereich, ganz viele haben ja dann auf ihrem Handy haben gesagt, hier ist das Video, wo ich dann in New York war oder was weiß ich, Melbourne und habe dann gesungen und so sah das aus und da war ich bei den Ärzten. Wie sieht es denn heute aus? Und bei uns, alle die, die bei uns untersucht werden, kriegen ja ihr Video auch sofort mit oder wir tun es auf eine Cloud und dann kann man es eben runterziehen oder eben an weitere Therapeuten oder Pädagogen weiter verschicken mit dem Link. Ich glaube, das ist die moderne Medizin, dass man sagt, wie hat es mal ausgesehen, als es funktioniert hat, sodass man dann vergleichen kann.
Oh ja.
Wir Ärzte fänden das wirklich toll, weil wir auch von den Vergleichen leben. Denn wenn zu mir jemand kommt neu und sagt, das war damals war meine Stimme gut und jetzt ist sie schlecht.
Da weißt damit du gar keinen Anhaltspunkt. Ja, klar.
Je nachdem, wie die Menschen das beschreiben können, aber meistens kann man nicht ganz so viel mit anfangen.
Ja, das ist toll. Ich habe eine Schülerin von mir, die ist bei dir gewesen. Das hat sie mir jetzt vor kurzem erst verraten und hat gesagt, ja, ich habe einfach das mal checken lassen und er hat mir Entwarnung gegeben, ist das alles gesund? Ich habe halt so und so eine Stimme, das hat er mir erklärt. Und dann bin ich entspannt und beruhigt gewesen.
Ja.
So, ja.
Und du hast gerade vorhin eben die Sänger angesprochen, die vielleicht wie Joe Cocker oder ähnliche, die haben ja Probleme mit der Stimme, physiologisch gesehen, aber sie können damit gut Geld verdienen.
Ja.
Oder Adele,
ja.
Das hat ja auch was ästhetisch Schönes. Nicht? Ich meine, in einer ihrer ersten CDs hörst du ja diese Behauchtheit der Stimme auch. Aber das klingt ja, kann
es,
ja schön klingen.
Ich finde, man hört es von Anfang an, aber sie hat halt diese starke Emotionalität. Ich glaube, deswegen kommt sie so gut an.
Diesen X-Faktor.
Aber geht ein bisschen rüber, über das Gesunde.
Genau.
Deswegen ist sie auf meiner Liste, ich möchte sie gern mal coachen, weil ich denke, das muss auch in gesund gehen eigentlich.
Denke ich auch.
Ja.
Und jetzt kommt noch eine Sache dazu und das ist wieder ganz spannend sozusagen, fast schon brandneu.
Ja.
Es gibt manchmal Falten in den Stimmbändern, Stimmlippen, Stimmlippe, Stimmband ist das Gleiche.
Ja.
Also diese Falten, die heißen Sulcus Vocalis, also eine Furche in der Stimmlippe.
Mhm.
Und manche Menschen haben die angeboren.
Mhm.
Das scheint einen ethnischen Hintergrund zu haben. Also wir haben jetzt eine Studie gemacht, 4 Zentren weltweit und eben in Indien und ich sage jetzt mal, der ganze Bereich Indien, Afghanistan, Iran, Irak, Syrien, Türkei, gibt es das häufiger, viel häufiger als jetzt hier bei uns in den Breitengraden. Aber wir wissen nicht, warum ein Mensch einen Sulcus hat und ein Sulcus kann eben eine Stimmstörung sein, die man so nicht erkennt. Dazu braucht man wirklich hochauflösende Endoskope. Man muss nah rangehen, um das zu erkennen. Und jetzt kommt's. Ein Sulcus Vocalis, das ist jetzt das Brandneue, kann auch durch zu viel Stimmgebrauch entstehen.
Aha.
Und da will ich jetzt ein bisschen aus unseren Statistiken erzählen. Wir sehen ja sehr viele hochprofessionelle Sänger, Sängerinnen.
Ja.
Und einige, die auf den größten Bühnen der Welt singen, und zwar erfolgreich, haben einen Sulcus Vocalis. Und jetzt ist die Frage, woher kommt dieser Sulcus Vocalis? Ist das angeboren und diejenigen haben eben durch ihre Performance-Technik, können das so gut kompensieren, dass es keine Rolle spielt? Oder, und das ist jetzt eigentlich unser Verdacht, wenn man die Stimmbänder sehr beansprucht, dann zerrt das an den Oberflächen und dann gibt es einfach eine Gewebserweichung so und dann gibt das Gewebe nach und dann bilden sich eben diese kleinen, diese Einfurchungen. Und das, was uns eben ein bisschen bedrückt, ist die Frage, wenn das so ist an den Stimmbändern durch Stimmgebrauch, wann ist der Punkt gegeben, wo es so schlimm wird, dass die Stimme nicht mehr gebrauchsfähig ist. Denn ein Sulcus Vocalis, wenn er mal übermäßig da ist, ist sehr schwer zu behandeln.
Aber wie macht er sich auditiv bemerkbar?
Durch eine Heiserkeit.
Ach so, tatsächlich.
Und jetzt muss man sagen, wer hat den Nachteil von kleinsten Stimmbandveränderungen? Es sind die hohen Stimmen. Also Sopran, Mezzosopran.
Ja.
Während im Bass.
Da verspielt sich das sozusagen.
Da kannst du einen Sulcus haben, da kannst du Narben haben.
Ja.
Spielt überhaupt gar keine Rolle.
Ja.
Also das hörst du dann nicht, weil die Stimmbänder eben anders vibrieren und da merkt man das nicht.
Ja, ja.
Aber wenn eben die Randschwingung gefragt ist, dann merkst du so einen Sulcus.
Mhm.
Und das ist eben die Frage, wer kriegt sowas nicht? Das weiß man nicht.
Oh, ja, ja.
Also es gibt eben wahrscheinlich nicht nur die angeborene Form, sondern eben auch die akquirierte, wie wir sagen, also diejenige, die man erwirbt durch wahrscheinlich entweder viel singen oder auch
oder
viel oder laut.
Ja.
Vielleicht ist eine Technikfrage.
Okay.
Und das, was eben eine Rolle spielt für uns, ich sage immer, das ist das Bermuda-Dreieck zwischen Arzt, Therapie, also Logopädie und dann Gesangspädagogik. Mhm. Sagen wir mal, der Arzt sagt, nee, die Stimmbänder sind weiß und glatt, kein Problem.
Mhm.
Und ein Mensch ist heiser. Dann wird man sagen, ja gut, wenn der Arzt gesagt hat, die sind gut, dann wird es was anders sein. Also Stimmtechnik, also Logopädie.
Ja.
Und dann gehen die zu den Logopäden, die sagen, eigentlich kann ich weiß nicht, irgendwas ist da so, wie wenn da was anderes wäre.
Ja.
Also an irgendwas Organisches. Ne?
Aha.
Und wenn die dann singen, dann sagen die, okay, dann gehe ich jetzt zu den Gesangspädagogen. Die sagen, irgendwas ist doch da. Hat denn der Arzt genau genug geguckt? Ja, und so, das Ende der Story ist, dass man als Patient dann eben in diesem Dreieck immer wieder hin und her
geschoben wird.
Und man kommt, hat keiner eine Idee.
Ja.
Und ich nenne das Hidden Lesions, also die verborgenen kleinen Störungen. Obwohl die meisten Störungen auf der Stimmlippe sind, obendrauf, also sichtbar mit einer Endoskopie, gibt es eben doch ein paar, die innen drin sind. Und so ein Sulcus vocalis, so eine Furche, die geht nach innen rein. Die sieht man nicht. Oder auch, es gibt so Mikrozysten, gerade bei Sängern, die dann sagen, im Passaggio, ne, also von der Brust in die Kopfstimme rüber, und dann sagen die bei der Note so und so, dann habe ich eine Störung. Das immer wieder kracht die Stimme oder ich habe nicht das ein Register oder sie können eben nicht dieses Glissando schön machen. Und wenn die das sagen und das ist immer wieder bei dem Ton, dann untersuchen wir das und können manchmal eine kleine Irregularität in der Stroboskopie sehen, genau bei dem Ton. Und das ist ein Indikator, dass eben in dem Stimmband eine Mikrozyste ist. Die Mikrozyste ist per se, ist es wie ein Mitesser, eigentlich überhaupt nichts Schlimmes. Aber für die artistische Stimme, wenn eben alle Töne gebraucht werden und zwar in allen Vokalen und allen Lautstärken, dann kann eben so eine kleine Mikrozyste stören. Und phonochirurgisch, wenn ich dann eben das taste in der OP und dann aufschneide und dann finde ich manchmal so eine Mikrozyste oder zwei oder drei, dann nimmt man die weg, lässt es ausheilen, dann geht's wieder. Aber darauf muss man erstmal kommen. Und ich vermute, dass eben ganz viele Patienten eben in diesem Dreieck, Bermuda-Dreieck hängen bleiben.
Und aufgeben auch wahrscheinlich, oder?
Ja, weil, ich meine, man geht ja zum Arzt, damit der Arzt sagt, okay, sieht
das
gut aus.
Das und das ist es, ja.
Die Message ist aber hier, weiß mit glatter Kante heißt nicht gut schwingen.
Tja.
Sondern man muss die Schwingung untersuchen. Und das muss man mit der Stroboskopie machen. Wenn man kein Stroboskop hat, dann kannst du die Randkantenschwingung, die Schwingungsform der Stimmbänder, kannst du nicht untersuchen. Du kannst eigentlich nur sagen, sie ist glatt und weiß. Aber das heißt nicht immer normal funktionsfähig. Und wenn man das begriffen hat und auch in Selbstkritik weiß, dass man da nicht aufhören darf, sondern dass man dann vertrauen muss, wenn eben gesagt wird, immer dann passiert das. Das ist fast regelmäßig. Dann ist es eben nicht immer nur die Technik, sondern es kann auch sein, dass es in meinem Gebiet liegt und dann einfach besser sein muss.
Ja,
das ist nur eine kleine Randnotiz.
So
aber das sind so die Dinge, wo, wenn man sich ja fragt, was kann ich beitragen zu dem Gebiet? Stroboskopie ist ja 100 Jahre alt, viel älter noch. Aber was ist mein Beitrag? Wo kann ich das Wissen, was wir haben, weiter voranbringen, ist eben, dass ich solche, sagen wir mal, mehr kniffligen Fälle aufdecke und dann aber auch gleich in den Vorträgen zeige. Nicht?
Das hatte ich ja auch in den Vorträgen gesehen.
Stimmt. Diese Mikrozysten, Zysten, alles Mögliche,
alles
was
gezeigt.
So
Knötchen
und so weiter.
Ja.
Also alles, was man so sieht, dass man das einordnet.
Ja.
Und deswegen haben auch Jale und ich einen Vortrag gehalten.
Ja.
Was ist in der Gedankenwelt der Sänger schwierig und was ist so eine Horrordiagnose für die und was sind unsere eher so
Horror-Diagnosen.
Ja, ja, es gibt ja bei uns auch Diagnosen, wo man sagt, oh, hoffentlich hat der Patient das nicht, weil man dann denkt, dann muss man einfach mehr machen. Aber zum Beispiel Entzündung ist jetzt für uns überhaupt kein Horror.
Kein Ding, ja.
Ich weiß also, wenn man zum Sänger das Wort Knötchen auch nur erwähnt, ja, das ist ja dann,
Panik.
Oh Gott, ja. Knötchen ist schlimm, weil Knötchen ist sozusagen falsche Technik.
Natürlich,
also ich habe was falsch gemacht ein Leben lang.
Ja.
Während für uns Knötchen, selbst wenn man sie hat, kann man sie eben therapieren.
Ja.
Im Notfall kann man sie auch ein bisschen glätten mit einer OP.
Ja.
Aber kriegt man hin. Also ist jetzt für mich jetzt kein Horror.
Ja.
Und
ja,
deswegen, aber man muss deswegen auch immer gucken. Und ich weiß, es ist leider so, dass manche Ärzte aus meinem Fachgebiet dann das Wort sagen, naja, sie haben halt ein Knötchen und ja, müssen halt zur Therapie gehen. Und das ist so, wie wenn man einem mit der Faust ins Gesicht schlägt.
Ich weiß,
und sagt,
wir sind sehr
was hat
empfindlich.
Der gesagt? Er hat das Wort Knötchen gesagt.
Ja, das ist
oder auch postoperativ.
Ja.
Wenn wir Patienten haben, das ist leider auch mal passiert, jetzt vor einem Monat oder so, dass wir eine Patientin hatten, die eine sehr bekannte klassische Sängerin ist und die ist aber in einer anderen Stadt in Europa, will ich jetzt gar nicht erwähnen, wo das war, ist sie dann zu einem HNO-Arzt gegangen und der hat gesagt, ja, sie haben halt das und das noch und ja, aber das ist jetzt nicht so schlimm, da gehen sie zur Therapeutin und lernen sie mal eine andere Stimmtechnik. Einer weltbekannten Sängerin zu sagen,
das überhaupt zu sagen.
Sie haben ein Gesangstechniksproblem. War dann nachher auch gar nicht so.
Ja.
Aber das war so eine 3 Minuten Konsultation. Ne?
Ja.
Reingeguckt, dann irgendwie so ein Textbaustein jemand entgegengeworfen und dann, ja, wird schon klappen.
Das
und,
muss die
und zur Not einfach mal 4 Wochen schweigen oder 2 Monate.
Ja.
Was völlig falsch ist.
Ja, natürlich.
Da wir müssen auch nochmal ansprechen, unbedingt.
Viel Sensibilität.
Also ganz wichtig für mich ist noch zu erzählen, was ist denn so neu bei uns jetzt in der Stimmheilkunde von ärztlicher Seite, aber auch gesangstherapeutischer Seite. Das ist, dass wir heutzutage wissen, dass die Wundheilung von den Stimmbändern so abläuft wie eben jede andere Wundheilung, aber wir haben bis jetzt noch nicht die Konsequenzen draus gezogen. Will heißen, heutzutage, wenn man, sagen wir, orthopädisch operiert wird am Gelenk oder so, immer gleich mobilisieren, so schnell wie möglich, ohne Belastung und dann aber sehr
aber sofort
schnell,
am Tag selber. Bei Hüfte wird doch sofort am Tag selber aufstehen.
Aufstehen und dann gleich leichte Belastungen machen. So, das ist das generelle Konzept. Das ist eigentlich überall im Körper so, aber in der Stimmheilkunde gibt es noch viele Ärzte, die sagen, um Gottes Willen, sie sind operiert worden an Stimmbändern, 4 Wochen
schweigen, nicht wurde oft
schweigen
gesagt
oder
auch,
nicht
ne?
reden.
Ja.
Und das ist meiner Meinung nach völlig falsch. Wir gehen den anderen Kurs schon seit 20 Jahren und hat sich zum Glück bewährt. Wir sagen, ab dem 3. bis 5. Tag Stimme benutzen und zwar nicht ihr dürft benutzen, wenn ihr wollt, sondern ihr sollt benutzen.
Mhm.
Und zwar, die Begründung ist ganz einfach, die Zellen, die die Wundheilung machen, die nennen sich Fibroblasten. Die gehen eben nach 3, 4 Tagen von dem Gewebe aus dem Blut, gehen die eben in die Wunde rein. Und diese Fibroblasten machen die Wunde zu. Das ist deren Job. Aber der zweite Job ist eben, die Wunde nicht nur zumachen, sondern sie kontrahieren.
Aha.
Also die führen dazu, dass eben eine Narbe oder was weiß ich, jede chirurgische Wunde ist ja eine Narbe, wenn man so oder wird zur Narbe.
Ja.
Man muss nur gucken, dass die Narbe eben nicht Oberhand gewinnt und nicht versteift.
Mhm.
Also, und die Wundheilung, wenn sich die zusammenzieht, die Wunde, nach Tag 3, muss man gucken, dass man stretcht. Und zwar zart, ohne die Wunde wieder aufzureißen. Und deswegen macht man Übungen schon in der ersten OP-Woche, dass man sagt, Stretch muss sein. Aber wie will man diesen kleinen Zellen auch sagen, wie ist denn das nachher dieses Kollagen, was dann die Wunde verschließt? Wie führt das dazu, dass ich nachher die Stimmlippe wieder zum Schwingen bringen kann und auch stretchen kann, also verlängern kann, damit die hohen Töne richtig kommen? Man muss es der Stimmlippe zeigen. Man kann nicht auf sie einreden, sondern man muss dem Gewebe zeigen, was musst du können.
Mhm.
Nämlich ein Stretch, das mache ich mit dem hohen Ton, mit geschlossenem Mund. Und das machen wir so. Also ein Glissando.
Mhm.
Und wichtig ist, dass der Ton hoch ist. selbst wenn er nicht schön kommt, aber den Ton eben den Patienten vormachen lassen, sodass ich das dann, dass der Patient das begreift, wie ist das? Mit geschlossenem Mund, wir nennen das Semi-Occluded Vocal Tract Exercise, so unser Terminus technicus. Und wie oft macht man das? Eigentlich stündlich für ein paar Sekunden. So wie wenn ich vorm Computer sitze, dann will ich ja auch mich immer ab und zu strecken, zwischendurch. Aber da, ich muss mich ja nicht 5 Minuten strecken, da reicht ein paar Streckübungen und dann macht man wieder weiter. Und so bei den Stimmlippen auch. Und deswegen sagen wir, stündlich für ein paar Sekunden. Und wir machen das gerade für die professionellen Sänger, die eben auch nicht mehr hier in Hamburg sind, bieten wir an, dass wir das online machen, also über Telemedizin, wenn man so will. Und das machen wir, also die Jale macht das für die Sänger und Sängerinnen, die lieben das. Wir nennen das Bridging the Gap, und zwar bis sie wieder back on stage sind. Und das sind eben die wichtigen 6 bis 12 Wochen. Und dann können die wieder, also
back on stage. Das ist das Besondere bei euch. Ihr operiert nicht nur, sondern ihr macht dann diesen Bridging the Gap, bis es wieder weitergehen
kann. Es ist sozusagen wie so ein Package, vorher angucken. Dann wird, wenn sein muss, operiert. Und Jale ist dann eben bei den Sängern meistens mit dabei, präoperativ, hat dann auch noch eine Stunde mit denen. Dann wird die OP gemacht und Jale hat auch Zugriff zu all diesen OP-Videos, Fotos und auch zu den Unterlagen. Und wir unterhalten uns natürlich auch, wir sind ja auch Zimmer an Zimmer fast. Und insofern können wir dann diese Informationen weitergeben.
Ja.
Und sie informiert mich dann auch immer wieder, wie es dann geht mit dem Patienten oder wenn es Probleme gibt, was kann man machen, was soll man machen, wenn es um Medikamente geht oder darf das gemacht werden. Und das wird toll angenommen. Wir wollen aber nicht die Patienten übernehmen, sondern nur sozusagen in dieser postoperativen Phase leiten. Und ich glaube, das ist eine der größten Neuerungen. Ich glaube, in 10 oder 15 Jahren werden das alle machen mit dieser Early Rehabilitation of Voice. Aber im Moment ist das noch, wird es noch nicht so akzeptiert. Ich kann ja immer nur sagen, was würde ich machen, wenn es meine Stimme wäre? Ich würde natürlich genauso verfahren, weil ich davon überzeugt bin. Und es ist nicht nur eine Überzeugung wie ein Dogma, sondern die anderen Ärzte, die zeigen uns das wie das ist. Und man braucht nur auf Wikipedia, auf der englischen Wikipedia-Seite steht das wunderbar, Wundheilung. Und da gibt es so eine Chart, wo eben gezeigt wird, wann kontrahiert eine Wunde. Und das ist ab Tag 3 bis 3. Woche. Also genau die Zeit, wo viele sagen, nein, da schweige ich noch, da mache ich nichts. Nein, im Gegenteil. In der Zeit muss man der Stimmlippe zeigen, Stretch ist gut. Und dann eben mit dem geschlossenen Mund und dann eben vibrieren. Ja, was will eine Stimmlippe mehr als gezeigt bekommen? Was muss ich denn später machen? Und ich kann nur sagen, also das führt ja auch zu guten Ergebnissen, sonst würden wir es ja nicht machen.
Ich finde, es vermittelt sich sehr viel Sicherheit. Wenn ich das höre, fühle, würde ich mich sicher bei euch fühlen.
Ja.
So, also, für meine Stimme.
Ja, und natürlich haben wir es auch gern, wenn die Patienten dann nach ein paar Tagen kommen zum Check-up. Aber das ist in vielen Fällen gar nicht nötig. Also, wenn man sie
wenn
gut führt.
Wenn es gut begleitet war. Ja, natürlich.
Also insofern, das sind schon Neuerungen. Also da ist schon was dabei, wo man sagen kann, da kann man profitieren vielleicht von diesem, wo ist the cutting edge.
Ja, also. Total. Ich möchte ein kleines Thema, oder nicht ein kleines, ein Thema zum Schluss kurz streifen, weil dieses ganze Thema Stimme, unsere Stimme ist ja unsere Persönlichkeit, zeigt unsere Persönlichkeit. Ihr spricht vom akustischen Fingerabdruck. Ja. Ich sage oft, auch am Ende des Podcasts sage ich immer, love your voice, denn deine Stimme, das bist du. Unsere Stimme ist unsere Persönlichkeit. Jetzt habt ihr angefangen, ich weiß gar nicht wie lange schon, dass ihr Stimmenfeminisierung macht, also dass ihr Transfrauen zu einer weiblichen Stimme verhelft. Und das ist ja auch ganz, also ich finde, das ist so tief, weil es ist die eigene Persönlichkeit in Einklang bringen mit der Stimme.
Also das ist ein ganz wichtiges Thema und es ist auch einer unserer Schwerpunkte.
Ja.
Also nur um mal ein Beispiel zu nennen, dass wir jede Woche 2 bis 3 Operationen machen, Stimmfeminisierungsoperationen.
So viele.
Ja, also wirklich. Wir haben sogar eine Association gegründet, an International Association of Trans Voice Surgeons, die Chirurgen.
Also nicht jeder Stimmchirurg macht automatisch auch Trans Voice.
Nein, nein, nein. Das machen weltweit, also vor 2 Jahren haben wir uns gegründet und das machen in der Welt damals vielleicht 12, 15. Oi. Mittlerweile sind wir in unserer Association 40 und das überblicke ich auch ziemlich genau, weil ich der Präsident bin. Wir haben die gegründet hier in Deutschland.
Toll.
Und die Gründungsidee war, dass es keinen Qualitätsstandard gibt. Die Chirurgen, alle haben gemacht, was die dachten, was für die wichtig ist.
So,
und auch Methoden, nimmt man den Laser, nimmt man jetzt welchen Faden, wie macht man das präoperativ, postoperativ. Und wir haben dann eben unser Konzept entwickelt, dass wir sagen, es ist auch wieder multidisziplinär, präoperativ angucken, Logopädie und ärztlich und postoperativ ein Package, was bei uns Pflicht ist. Also man kann nicht nur sagen, ich will nur operiert werden, den Rest mache ich selbst, sondern wir wollen dafür auch Verantwortung übernehmen, aber dann auch uns drum kümmern, auch über Online-Verfahren und auch OP-Verfahren haben wir entwickelt, die heutzutage eigentlich Standard sind, würde ich fast sagen. Und jetzt kommt deine Frage, wie ist das? Stimme und Identität. Also Nummer eins ist, man muss das wollen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber die Frauen, die eben eine Transition hinter sich haben, sind alle, die touchen mich. Die touchen mich deswegen, weil ich sehe, was für einen schwierigen Weg manche hinter sich gebracht haben. Und sie machen diesen Weg, um eine Identität auch reflektiert zu bekommen in der Gesellschaft.
Außen.
Und ich kann es auch verstehen, dass eben die Frauen sagen, ich bin nicht eine Transfrau, sondern ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau, die eine Transitionsgeschichte hinter sich hat. Und ganz wenige sagen auch, ich will auch mit meinem früheren Leben nichts mehr zu tun haben, weil ich will nicht einfach Role Model sein für die Transition, sondern ich will einfach Frau sein. Und zu der Identität, wie du es auch gesagt hast, gehört das Gesicht und die Stimme.
Ja.
Und die Stimme ist ja so einzigartig, wie ein Fingerabdruck, wie unser Gesicht.
Ja.
Und das muss man auch ermöglichen können. Und die Freude, die wir dann sehen, wenn es dann gut klappt. Und glücklicherweise ist das ja in den häufigsten Fällen, es klappt nicht immer, aber in den häufigsten Fällen ist das schon so, das ist ein sehr beglückender Faktor auch für uns Ärzte.
Glaube ich,
denn auch wenn jetzt manche denken, Ärzte, die sind ja, wollen immer nur eine Yacht haben und was weiß ich, eine Villa oder dies und das. Für den Arzt ist es am schönsten, wenn man ein ernst gemeintes Dankeschön bekommt. Für etwas, was man gemacht hat. Ich glaube, das geht übrigens bei Köchen auch so.
Überall,
ich meine, wenn ein Koch sagt, wissen Sie, das, was Sie gekocht haben, das ist richtig toll, hat mir super geschmeckt. Da muss einem
eine
doch das Herz ausgehen.
Wertschätzung für die Arbeit einfach.
Ja, auch. Und auch für das, wofür man sich einbringt.
Ja.
Und das erfahren wir und das ist für uns eher eine Stimulation zu sagen, wir machen da weiter. Und in dieser Association versuchen wir eben, die manchmal auch gefährliche Operation so in einem Qualitätsstandard hinzukriegen, dass sie eben nicht mehr gefährdend ist. Denn manchmal kann es auch sein, wenn das nicht richtig operiert wird, dass die Stimme dauerhaft geschädigt und heiser ist. Also es ist jetzt nicht nur so, dass ich sage, wenn halt nicht, dann machen wir Undo und dann wieder alles zurückschrauben. Das geht nicht so. Also da muss man, das muss schon beim ersten Mal
klappen.
Gut sitzen. Und deswegen kann man nicht anfangen mit einer Lernkurve und ich mache das mal, sondern man muss eigentlich hoch einsteigen.
Ja.
Und diese Standards zu setzen, das ist unsere Aufgabe.
Toll.
Das sehen wir. Und da gibt es jetzt auch einen 2-tägigen Kongress. Jedes Jahr machen wir den immer woanders in der Welt, damit also alle davon profitieren können. Also auch da unsere Mission zu sagen, Leute, arbeitet zusammen, macht es zusammen mit den Pädagogen. Und das dürfte vielleicht dich interessieren.
Ja.
Es gibt auch Frauen und Männer in Transition oder nach Transition, die machen Masterclasses.
Ach.
Die singen.
Wow.
Und wir waren auch ganz stolz drauf. Ich glaube, es war noch vor Corona, so 2020, 2021, haben wir sogar eine Masterclass hier in Deutschland gesponsert, also mitgesponsert, weil wir gesagt haben, ist das nicht toll, dass nicht nur die Sprechstimme anders in das richtige Geschlecht überführt werden kann, sondern eben auch die Singstimme, was übrigens sehr schwierig ist. Also es ist nicht so, dass ich einfach Stimmlippen verkürze und dann ist das auf einmal eine Oktave höher und dann klingt das weiblich. Leider, leider nicht so, sondern da gehören noch viele andere Faktoren dazu. Mhm. Bei der Singstimme im klassischen Bereich noch viel anders, denn die Grundstruktur ist einfach eine dickere Stimmlippe in der Regel und das ist einfach eine andere Anatomie, Morphologie und die so hinzukriegen, dass wir sagen können, also wir sind da leider nicht so weit und so gut, dass wir sagen können, wir können aus jedem Kehlkopf alle Stimmen machen. Da ist noch ein weiter Weg. Also ich weiß nicht, ob man den jemals hinkriegt. Und vielleicht wollen wir es auch gar nicht. Vielleicht will ich nicht, also für die leidenden Menschen aber Menschen, die sagen, ich will meine Stimme umdesignen, weil ich einfach so klingen will wie der und der Schauspieler, da habe ich dann eher Probleme.
Das stimmt.
Wenn ein Mensch das wünscht, warum nicht? Ja. Aber das kann ich nicht. Nee. Oder ich kann es nicht mehr oder noch nicht. Aber ich bin da ergebnisoffen. Wenn das gewollt wird, why not? Wenn es Menschen glücklich macht, hallo, wozu sind wir da?
Ja, toll. Markus, das war sehr, sehr interessant. Ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Auskunft. Ich habe immer eine Frage zum Schluss, die stelle ich dir auch. Wofür möchtest du gerne deine Stimme erheben?
Oh, es sind eigentlich so viele Dinge.
Ja.
Lass mich einfach tagesaktuell oder jetzt zeitaktuell die Stimme erheben für all die Frauen in Transition und auch die Männer in Transition oder nach Transition, dass wir ein Verständnis dafür kriegen. Wir sehen gerade in der Politik über den Atlantik, dass eben auch Rückschritte gemacht werden. Ich bin definitiv der Meinung, das sind Rückschritte. Ja. Wir sollten in eine offenere Welt blicken können und auch mehr Verständnis für Stimmen. Und auch wenn eine Stimme gestört ist, kann sie trotzdem sehr ehrlich und menschlich und individuell sein. Also wir müssen nicht immer Top-Voices haben, aber wenn die Menschen das wollen, was immer die wollen, gucken, dass wir unsere Anstrengungen dahin geben, dass wir Klienten- und Patientenorientiert denken.
Ja, schön, dass wir natürliche Stimmen haben, wie mein Podcast heißt, natürlich sprechen. Ich danke dir sehr
für deine
Expertise.
Für die Einladung, dass ich die Möglichkeit hatte, das alles mal loszuwerden und auch von dir Dinge zu erfahren, was euch interessiert.
Ja. Danke schön und ich danke euch allen fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Auch wenn ihr an eurer Stimme arbeiten möchtet, eure eigene Stimme finden möchtet, bin ich für euch da. Natürlich ist das Medical Voice Center auch für euch Profi-Stimmen da und kümmert sich um euch. Und bis zum nächsten Mal und denkt immer daran, love your voice, denn deine Stimme, das bist du. Eure Eva.
Das war Natürlich Sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.